Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio. Es ist endlich mal wieder nach über einem Jahr Pause. What-If-Zeit. Ich bin der Matze und der Mann an meiner Seite ist, wie eigentlich in fast jeder What-If-Ausgabe, glaube ich sogar, dass es in allen so war, der Jan ist mit dabei. Der Jan hat heute Geburtstag und er hat natürlich immer Niveaustaubsauger und ganz wichtig, die heute zum Einsatz kommende Glaskugel dabei. Hallo Jan.
Ja, einmal im Jahr, da komme ich gern.
Gut. Warte kurz, war das lustig?
Nein,
das... Ja, aber es ist dein Geburtstag, deswegen...
Ja.
Ja, alles Gute von mir, Jan. Ich habe ja gestern auch schon dazu aufgerufen, dass Leute fleißig gratulieren sollen. Ich habe es auch auf der Webseite heute geteilt und ich habe es auch auf der Facebook-Seite geteilt. Und ja, hattest du einen schönen Geburtstag bisher?
Ja, war gut, Montag, sage ich mal so. Unter der Woche macht man nicht viel. Das... ist bei uns dann eher immer so am Wochenende, wo man dann vielleicht okay. Mal was macht. Da gibt es ja diese Woche noch das schönste Geburtstagsgeschenk, was man haben kann. Ein WWE-Pay-Per-View.
Den Royal Rumble und gar nicht mal nur irgendeiner. Ja. Ja. Bist du dann Sonntag wieder fit für Chaka, wenn du Samstag feierst?
Da ich es eh nicht so mit dem Alkohol habe, sollte das bis dahin alles wieder in geregelten Bahnen verlaufen.
Okay. Juti, dann sehen wir dann, ob wir den lallenden Jan am Sonntag hören oder ob er auf der Höhe des Geschehens ist.
Ja, das bin ich sowieso immer.
Das ist gut. Jan, brauchen wir heute auch, denn wie in der letzten What-If-Ausgabe, als wir in der vierten die mögliche Road to WrestleMania 30 oder XXX Ausgabe besprochen haben, machen wir das gleiche für die 2015er Road to WrestleMania, denn unser Weg führt uns unaufhaltsam Richtung WrestleMania 31.
So ist das. Jetzt hätte man, wenn wir natürlich richtig gut gewesen, hätten wir mal geguckt, mit wie vielen Sachen wir recht gehabt haben. Aber ich glaube, wir hatten mit keinem recht.
Das können wir ja immer noch irgendwann mal machen. Ja. Machen wir mal eine Spezialausgabe, wenn wir irgendwann 5 WrestleManias haben, gucken wir, wie viele Punkte wir insgesamt haben. Wahrscheinlich haben wir dann 5 Punkte.
Also ich weiß zumindest, wo wir eine Sache, mit der wir dieses Mal auf jeden Fall recht haben.
Ich auch. Mit einer der Hall of Fame-Aufnahmen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, wir kriegen sogar denjenigen, der ihn einführt, mit hin.
Meinst
ja,
du?
Ja, ich habe da ein gutes
Gefühl. Das ist aber schon grenzwertig. Aber könnte sein, ja. Ja. Naja, wir gucken mal. Wir persönlich denken, das ist eine interessante Road 2 und eigentlich auch eine interessante WrestleMania-Card selber ist. Und ihr entscheidet jetzt, ob ihr uns zustimmt. In den nächsten, sagen wir mal wieder 2 Stunden, werdet ihr unsere Card hören und wie die Entwicklung dahingehend vom Royal Rumble jetzt am Sonntag stattfindend laufen werden. Und wie sich dann entsprechend unsere Road to WrestleMania und unsere Card zusammensetzt. Wir haben von jetzt an noch 8 Ausgaben, jetzt wenn wir Raw heute Nacht, wir tapen am Montag, ja, also ist der 19.01.2015, muss man vielleicht auch dazu sagen, wann man das mal tapet. Und haben also von heute an noch 9 Ausgaben Raw bis zu WrestleMania. Ist gar nicht mehr so viel. Ja. Und dementsprechend arbeiten wir mit 8 Ausgaben Raw und den 2 übrigen Pay-Per-Views, die dann halt der Royal Rumble und der Februar Pay-Per-View Fastlane sind. Jan, wir gucken einfach mal, gehen wir die Card ganz kurz durch.
Machen wir das.
Und dann schauen wir mal, wie sich diese Matches dann im Endeffekt auch wirklich zusammensetzen. Wo findet eigentlich WrestleMania dieses Jahr statt? Das haben wir jetzt gar nicht mehr geguckt.
Das ist eine gute Frage, die wir wahrscheinlich auch geklärt haben, bis die Sendung vorbei ist.
Das ist gut. Dann fangen wir einfach mal an, dass egal wo es eben ist, da wo es stattfindet eben, wird es auf jeden Fall, wir haben 12 Matches, 2 für die Pre-Show und 10 auf der Main-Card. Jetzt sagt man vielleicht, huch, doch ganz schön viel. Wenn man aber schaut, dass zum Beispiel eben auch Wrestle Kingdom auch 10 hatte und wir hier auch durchaus Potenzial für kurze Matches haben, ohne Einzüge oder sowas, das ist gar nicht mal so viel dann.
Und WrestleMania 31, wie natürlich alle Zuhörer schon längst an ihren Podcast-Empfangsgeräten aufgeschrieben haben, findet natürlich in Santa Clara, Kalifornien statt, im Levi's Stadium. Schade, dass Batista nicht mit bei ist. Da hätte er vielleicht auch eine Jeans umsonst gekriegt.
Blue Tista?
Ja, vielleicht auch eine Blue Jeans.
In seinen Skinny Jeans. Ja, schön. Den Batista haben wir nicht mit bei, können wir schon mal verraten. Ja. Aber wir haben unter anderem ein NXT Tag Team Match. Wichtig, nicht Titelmatch. Nämlich der immer noch dann NXT Champion Sami Zayn teamt zusammen mit Hideo Itami gegen den inzwischen heel-geturnten Adrian Neville und Tyler Breeze.
Sehr schönes Match gibt es auch direkt im Anschluss. Das zweite Pre-Show-Match. Da geht es nämlich um die Tag Team-Titel, aber nicht von NXT, sondern von den großen Jungs, sozusagen von den Main-Roster-Leuten, wo die Usos natürlich immer noch die Titel haben. Wenn es nach Matze geht, war das jetzt nicht wirklich verwunderlich. Und die werden die Titel gegen zwei andere Teams, nämlich gegen die Ascension und das relativ frische Team aus Tyson Kidd und Cesaro verteidigen.
Genau. Dann geht's auf die Main Card und direkt mit einem weiteren Titelmatch weiter, denn es geht um den Intercontinental-Titel zwischen immer noch Champion Bad News Barrett und The Miz und Damian Sandow.
Ja, und weil natürlich alle guten Dinge drei sind, haben wir natürlich noch ein Triple Threat Match. Diesmal für den Damentitel, damit auch Jerry Lawler endlich mal was zu erzählen hat. Und hier haben wir Paige, die den Titel verteidigen darf gegen Brie Bella und gegen Naomi.
Genau. Dann gibt es ein Sarg-Match und wenig überraschend sollte mindestens einer der Teilnehmer darin sein, nämlich der Undertaker und er trifft von uns gewählt auf Bray Wyatt.
Und nachdem dann einer in den Sarg gepackt wird, geht es als nächstes um einen Herrn, der schon länger im Sarg liegt, nämlich um Andre the Giant.
Warte mal. Alter. Da war er wieder, Danny Wohnkopfhörer.
Ja.
Der tat gerade ein bisschen weh.
Ja, denn es gibt natürlich auch dieses Jahr wieder eine Andre the Giant 30 Mann Memorial Battle Royal.
Der sitzt, der, warte, der Nagel, der sitzt echt fest. Also,
Ja.
meine Güte. Gut. Weiter. US-Titelmatch im nächsten Match. Immer noch Champion Rusev trifft auf The Rock.
Und danach wird es sehr spannend, denn der Verlierer des nächsten Matches muss die WWE verlassen. Und da treten Daniel Bryan, wird es mit Brock Lesnar zu tun haben.
Im nächsten Match relativ unspektakulär, denn es gibt keine Stipulation dafür auf der eigentlichen Road. Eine ganze Menge Geschehnisse, denn John Cena trifft auf Dolph Ziggler und direkt im Anschluss daran nehmen wir unsere Hall of Fame Class of 2015
Ja,
auf.
von denen, die dann in die Hall of Fame aufgenommen werden, zu zweien, die es noch werden. Denn es gibt Sting gegen Triple H. Und wenn Sting gewinnt, wird er der neue General Manager der WWE.
Sehr schön. Ein weiteres wichtiges Match, was in die Authority-Geschichte reinrutscht, ist Stephanie McMahon gegen AJ Lee als, kann man sagen, Co-Main Event. Aber wie ihr vielleicht an den Namen schon gehört habt, ist es ab irgendeinem Punkt einfach schlichtweg eine WrestleMania-Card. Main Event an Main Event an Main
Ja,
Event.
und der ganz große Main Event kommt natürlich jetzt, wenn es um den WWE-Titel geht. Und was, wenn man sich jetzt anguckt, wer da fehlt, ist natürlich klar, was jetzt kommt. Randy Orton gegen Sheamus. Scherz.
Genau.
Es ist natürlich das Match, was viele schon letzte WrestleMania gern gesehen hätten, nämlich das Match der drei Shield-Mitglieder. Seth Rollins, der WWE-Champion, wird seinen Titel gegen Dean Ambrose und Roman Reigns verteidigen dürfen. Vielleicht erfolgreich, vielleicht nicht. Das erfahrt ihr später.
Das erfahrt ihr später. Wunderbar. Cliffhanger. Also, das ist unsere Card. 12 Matches. Und jetzt gucken wir mal, wie sich diese Matches alle zusammensetzen. Ihr müsst euch nicht unbedingt merken, in welcher Reihenfolge, denn wir sagen es euch immer wieder. Und wenn ihr es vielleicht euch noch gemerkt habt, mein erstes Match war Sami Zayn und Hideo Itami gegen Adrian Neville und Tyler Breeze. Dazu die Erklärung, warum eigentlich Adrian Neville inzwischen Heel. Das haben wir bei Chaka schon jetzt in den letzten Wochen öfter mal gesagt, dass wir finden, oder ich auch ganz persönlich, ist jetzt eines meiner Matches, wir haben die aufgeteilt, also Jan hat eine Hälfte der Card, ich habe eine Hälfte der Card und deswegen baut sich das Stück für Stück dann halt zusammen. Ich habe mir gedacht, es gibt eigentlich viel zu viele Faces im Kader von NXT und NXT hätte ich sehr gerne präsent bei der eigentlichen WrestleMania. Da aber die Hauptcard dann doch irgendwie noch ein bisschen, ja, zu voll ist und dadurch noch voller wäre, wenn noch ein weiteres NXT-Match wäre, habe ich mir halt die Pre-Show ausgesucht. Dadurch kann man das Publikum direkt in den Event holen und vier Leute könnten sich halt einen Spot ja, erarbeiten sozusagen. Und Adrian Neville als Heel, deswegen, weil er eigentlich als Face alles erreicht hat. Und warum nicht jetzt die Gegenseite? Also der Stil des Adrian Neville müsste sich nicht zwangsläufig ändern. Er muss nur ein bisschen bissiger werden. Und dementsprechend ist Adrian Neville bei mir ein Heel. Team zusammen mit Tyler Breeze. Ich habe eigentlich eine größere Idee dahinter, denn ich wollte ein Stable kreieren, aber ich habe es nachher gelassen, weil ich immer Stables kreiere. Und deswegen habe ich es gelassen. Habe mal über meinen kreativen Schatten gesprungen. Und Sami Zayn, Hideo Itami ergibt sich relativ leicht, weil Champion und einer der Top-Challenger auf dem Gürtel. Oder wahrscheinlich sogar alle vier Main Event Kaliber. Und wenn jetzt die Frage kommt, wo ist der Rest? Ja, Balor, Owens, Corbin, wo sind die alle? Erzähle ich auch gerne noch was dazu, denn es gibt bei FanFest/Access im Rahmen des WrestleMania-Wochenendes gibt es eine NXT Battle Royale, wobei der Sieger in die Andre the Giant Battle Royale darf. Dieses Match wird Bull Dempsey gewinnen. Und da das für mich noch nicht NXT genug auf der Card ist, gibt es bei den NXT-Ausgaben im Vorfeld zu WrestleMania ein Vier-Mann-Turnier, wo ebenfalls der Sieger in die Andre the Giant Memorial Battle Royale darf. In diesem Vier-Mann-Turnier standen Finn Balor, Bull Dempsey, Tyler Breeze und Baron Corbin. Dabei besiegte Finn Balor Bull Dempsey und Baron Corbin Tyler Breeze. Dadurch ergab sich das Finale, Finn Balor gegen Baron Corbin, was Finn Balor durch Eingriff von Bull Dempsey gewinnt. Ja, dadurch also schon mal die ersten zwei Teilnehmer für die Andre the Giant Memorial Battle Royale im späteren Verlauf klar, denn wir haben Finn Balor und Bull Dempsey. Zurück zum Opener von WrestleMania, also dem Pre-Show-Opener. Zayn und Itami gegen Neville und Breeze. Selbst erklären einfach eine Ansetzung, um das Publikum reinzuholen, ohne viel Geschichte. Braucht NXT nicht, hat es oftmals auch nicht. Zayn und Itami gewinnen, weil Publikum muss da sein.
So gehört sich das ja auch.
Ja? Gut. Und da ich direkt weitermache, denn das nächste Match ist auch meins, geht es um die Tag-Team-Gürtel. Ja, man kann sagen, die Positionierung der Matches ist ein bisschen unglücklich, weil Tag-Team-Match an Tag-Team-Match, was ein Triple Threat ist, und dann Triple Threat an Triple Threat. Aber ihr werdet sehen, dass die Sachen so durchaus Sinn machen und anders vielleicht nicht unbedingt Sinn gemacht hätten. Und deswegen ist es ja unglücklich für eine Card, dass eben ähnliche Matches nacheinander kommen, aber die Ausrichtung der Matches ist doch wiederum völlig verschieden. Und deswegen haben wir uns dann doch dafür entschieden und nicht das irgendwie zu mixen, nur dass das eben ja nicht so offensichtlich ist, dass die Matches da sind. Ja? Also, Usos, die Tag Team Champions gegen Herausforder Ascension, gegen ebenfalls Herausforder Masters of the Universe, also Cesaro und Tyson Kidd, ergibt sich dadurch, dass sich beim Rumble die Usos ihre Gürtel verteidigen gegen Miz und Mizdow. Daran sich dann entsprechend auch der Verlauf für das IC-Titelmatch ergibt, komme ich gleich noch zu. Denn Miz und Mizdow deuten schon beim Rumble den Split an. Was offensichtlich ist, dass es irgendwann passiert. Bei mir wird es beim Rumble angedeutet und erst im Laufe der weiteren Road vollzogen. Die Ascension kämpft sich ein bisschen im Schatten der Usos immer weiter nach vorne. Also sie kommen aus der Jobber-Gegner-Rangliste raus und besiegen Teams wie Los Matadores, wie New Day und wie Gold und Stardust und erkämpfen sich Stück für Stück für Stück eben das Recht auf die Tag-Team-Gürtel. Während der gleichen Zeit greifen Cesaro und Kidd immer wieder in die Matches der Usos ein. Was Six-Man-Tags ergibt, was es ja auch schon bisher gab. Und dieser Zwist zwischen den Champions und den Upstarts, Cesaro und Kidd, wird aber bis dahin nicht wirklich geklärt. Bei Fastlane selber soll das Match dann stattfinden, nämlich Cesaro und Kidd, also die Masters of the Universe, gegen die Usos um die Gürtel. Im Vorfeld des gleichen Abends bei Fastlane wird es aber ein Nummer 1 Herausforder-Match zwischen der Ascension und den New Age Outlaws geben. Warum New Age Outlaws? Einfache Antwort: Die Ascension behauptet, sie wären das beste Team. Present und Past. Also haben ja oft auch ähnliche Teams wie sie selber angegriffen, also Legion of Doom, Demolition, Powers of Pain. Und die New Age Outlaws sagen, wenn ihr besser seid als die Vergangenheit, wir sind die Vergangenheit, beweist es gegen uns. Deswegen Nummer 1 Herausforder-Match, Ascension gegen die New Age Outlaws, gewinnt die Ascension. Und das Match im Laufe des Abends, wie gesagt, dann Usos gegen die Masters of the Universe um die Gürtel, findet keinen klaren Sieger, weil die dann Nummer 1 Herausforder Ascension nämlich beide Teams angreifen. Und dadurch ergibt sich in den Folgewochen halt Konstellationen zwischen diesen drei Teams, bleibt ungeklärt, geht auf die WrestleMania-Card, um ein für alle Mal zu klären, wer das bessere Team ist von diesen dreien. Die Ascension hat sich, wie gesagt, das Match verdient. Die Masters haben sich da reingeschlichen, haben aber keine klare Lösung in ihrem Match sozusagen bekommen. Deswegen Triple Threat bei WrestleMania. Usos gegen Ascension gegen Masters of the Universe. Und wir werden neue Tag Team Champions sehen in Form von Cesaro und Tyson Kidd. Ja? Das also die Pre-Show. Und da ich gerade im Redeschwall bin, Jan, mache ich aber weiter und ich werde noch ein bisschen weiter reden, noch ein bisschen weiter länger reden, denn das ist schon mal auffällig. Jan hat die Main
Ja.
Events, ja, und ich habe alles drumherum und deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen mehr Redeanfall. Und noch zwei Matches müsst ihr mich ertragen, dann kommt der Jan dazu. Erstes Match auf der Main Card ist das IC-Titelmatch zwischen Champion Bad News Barrett und The Miz und Damian Sandow. Ganz wichtig, nicht mehr Mizdow. Barrett verteidigt seinen Gürtel immer mal wieder, so wie bisher auch, von mir aus bei Fastlane. Ich weiß gar nicht, muss ich gucken, ob ich bei Fastlane was hab nachher. Aber in den laufenden Wochen, was eben jetzt bis jetzt auch so gemacht wurde, verteidigt er immer den Gürtel und verliert ihn nicht. Währenddessen geraten Miz und Mizdow immer wieder aneinander. Dadurch auch die Niederlage beim Rumble selber, dadurch die Usos verteidigen die Gürtel. Dann trennen sich die beiden bei einer Raw-Ausgabe. Entweder direkt nach dem Rumble oder erst im Verlauf. Das ist mir relativ egal, ist auch für die Story nicht wirklich wichtig. Nach der Trennung macht aber Mizdow noch weiter auf Miz. Auch obwohl der nicht da ist. Der verhält sich genauso wie Miz, auch bei seinen Einzelmatches. Genau, ich habe doch ein Fastlane-Match, denn es gibt ein Nummer-1-Herausforderer-Match um den EC-Titel zwischen nämlich Mizdow und Miz bei Fastlane. Und das holt überraschend halt Mizdow, obwohl er bisher eigentlich nur Miz nachahmt, in dem Match selber auch. Alles nachmacht, was Miz macht. Und Miz legt sich hin. Und Sandow legt sich halt auch hin, aber im richtigen Moment springt Mizdow halt auf, rollt sozusagen oder pinnt den am Boden liegenden Miz schon und gewinnt dadurch ganz überraschend das Match und ist Nummer 1 Herausforderer auf den IC-Titel. Im Anschluss an Fastlane versucht halt Miz das Ganze wieder ein bisschen auf Buddy-Buddy zu machen, so von wegen, wenn das Stunt-Double ein Titelmatch kriegt, muss nicht das Original auch ein Titelmatch kriegen, weil nur das Double passt ja nicht. Und Barrett sagt, ist ihm eigentlich relativ wurscht, er hat Miz häufig besiegt, das Stunt-Double wäre sowieso kein Problem, also von mir aus auch Triple Threat, also von ihm aus Barrett. Und deswegen ergibt sich bei WrestleMania ein Triple Threat-Match zwischen Barrett, Miz und Mizdow. Und bei WrestleMania selbst taucht Damian Mizdow erstmals wieder als Damian Sandow auf, hat einen eigenen Einzug, bewegt sich nicht wie The Miz, hat wieder eine eigene Musik, alles drum und dran. Miz völlig perplex davon. Barrett verpasst Miz den Bullhammer. Sandow wirft Barrett raus, rollt den oder pinnt den eigentlich Ausgenockten durch den Bullhammer Pin Miz und gewinnt das Match wirklich ein kurzes und Sandow ist neuer Intercontinental Champion. Ja, das also die Entwicklung im IC-Titelgeschehen. Und jetzt habe ich meine größte Geschichte, die zwei Matches bedingt. Eins kommt jetzt, eins kommt später. Denn jetzt geht es um den Divas-Title zwischen Championess Paige und den beiden Herausfordererinnen, Brie Bella und Naomi. Denn Paige gewinnt den Gürtel von Nikki Bella bei Raw nach Fastlane. Erkläre ich nachher noch, wieso, weshalb, warum das genau so ist. Und Naomi gewann bei Fastlane ein Match gegen Alicia Fox, welches ihr ein Anrecht gibt auf einen zukünftigen Shot unbetitelt. Ja? Und da der Gürtel halt inzwischen wechselte, im Falle Naomis, hat sie ihr Match ja nie bekommen. Sie hätte ja ein Match auf Nikki gekriegt, da der Gürtel aber einen Tag später bei Raw wechselte, hat sie ihr Titelmatch gegen Nikki ja nie bekommen. Und deswegen wird sie einfach kurzerhand in das gleiche Match gesteckt. Warum nicht Nikki, erkläre ich nachher im Laufe der Hauptdamenfehde AJ gegen Stephanie, denn darin erklärt sich, wo Nikki eigentlich steckt. Deswegen ist Brie Bella in diesem Match, weil sie einfach sozusagen für ihre Schwester eintritt und das wieder gut machen will. Und Naomi ist in dem Match, weil sie halt Alicia Fox besiegen konnte und rechtmäßige Nummer 1 Herausforderin auf dieses Match, auf dieses Match ist. Und das Three-Way-Match gewinnt aber Paige, auch relativ kurz von mir aus. Ich glaube, dass das ein gutes Match wäre, weil die Konstellation Paige, Brie und Naomi, glaube ich, gut harmonieren würde. Und weil sie weniger langweilig ist, als wenn da zum Beispiel eine doch recht beschränkte Nikki Bella oder noch mehr beschränkte Alicia Fox drin wäre. Weil die, glaube ich, auch vor allem Naomi mit ihrer Springbohnenattacke ganz schön für Highlights sorgen könnte. Paige ist inzwischen gut. Brie Bella macht ihre Aktionen, die sie eben hat, auch gut. Und deswegen, glaube ich, ist das auch ein gutes Match. Denn aus dreimal gut muss sich gut ergeben. Und deswegen denke ich, ein gutes Damen-Match, was aber Paige am Ende gewinnt und somit ihren Gürtel verteidigen kann. Paige gewinnt also gegen Brie Bella und Naomi. Jan, jetzt darfst du. Jan?
Ich habe eben schon, wollte ich, hab sogar schon gesagt, jetzt darf ich endlich auch mal was sagen. Hab nur vergessen, dass ich mein Mikrofon für die halbe Stunde jetzt auf ausgeschaltet hatte, was dann natürlich etwas unglücklich ist. Ja.
Ja, im Podcast ist das schwierig, also wenn man dich nicht
Ja,
hört.
das hatte ich mir jetzt, das ist mir dann auch aufgefallen, ja. Ja, kommen wir jetzt zum ersten richtigen Main Event Match, kann man schon fast sagen, denn es ist das Match, in dem der Taker wieder da ist nach seiner Niederlage letztes Jahr gegen Brock Lesnar und er trifft in einem Sarg-Match auf Bray Wyatt. Bray Wyatt, wie man schon daran merkt, dass er nicht im WWE-Titelmatch steht, gewinnt den Rumble natürlich nicht, wo er relativ fest von ausgegangen ist, dass er das tut, weil das haben ihm die Bussarde vorher gesagt. Oder Sister Abigail, vielleicht auch beide. Man weiß bei ihm nie.
Vielleicht ist es der Abigail ja an Bussard.
Das kann sein. Das ist ja immer das große Mysterium. Was jetzt aber nun passiert nach dem Rumble, ist relativ oldschool und deshalb eigentlich fast eine der schönsten Geschichten, meiner Meinung nach, die man machen könnte. Denn es wird wieder einige Segmente geben, bei denen Bray Wyatt auf der Suche ist. Er weiß selber nicht nach was, aber die Bussarde, wie er immer sagt, man soll den Bussarden folgen und das macht er auch. Worauf wir hin mindestens bis Fastlane immer wieder Segmente sehen, in denen er Woche für Woche in den Wüsten der USA unterwegs ist. Bis er denn irgendwann mal eines schönen Nachts, wahrscheinlich auch noch bei Gewitter und Blitz und irgendwo hört man auch noch eine Kirchenglocke läuten, über einen Friedhof marschiert, und ein Bussard auf einer Hütte sitzt, in die er reingeht. Und was ist wohl in der Hütte drinne? Natürlich die Werkstatt des Undertakers, wo er die Särge herstellt. Die Leute, die schon länger dabei sind, werden das vielleicht noch so aus Mitte der 90er kennen. Es gab sogar mal ein Home-Video von der WWE. Ich überlege gerade irgendwas, wo gab es mehrere Segmente auf der Kassette, wo Paul Bearer in der Werkstatt des Undertakers ist und irgendwelche kurzen Sachen zwischen den Matches erzählt, die darauf gezeigt werden. Und die alte Werkstatt ist es. Man sieht auch die Urne von Paul Bearer auf dem Kamin stehen, auf der Feuerstelle und noch einige, naja, nicht fertiggestellte, unbenutzte Särge, möchte ich jetzt mal so sagen. Ja, und was denn nun passiert, nachdem er das gefunden hat, nimmt er nicht nur die Urne natürlich mit, weil er das Gefühl hat, der gute Bray Wyatt, dass der Bussard ihn zu dieser Urne geführt hat. Vielleicht ist seiner Meinung nach da auch Sister Abigail drin oder so, man weiß es nicht. Bei Bray Wyatt weiß man sowieso nie so richtig, was bei ihm vorgeht. Aber er kommt wieder zurück zu Raw. Hat halt nicht nur die Urne mit bei, sondern was man auch im letzten Segment gesehen hat, nachdem er die Hütte verlassen hat, fängt die auch Feuer und brennt ab.
Oha.
Ja, also richtig, er geht raus mit der Urne in der Hand und auf einmal sieht man, wie hinten so Flammen auflodern. Ich stelle mir das so schön B-Movie, C-Movie-mäßig vor. Das wäre ein Träumchen. Ja, nun passiert es, dass er halt wieder bei Raw ist, mit der Urne und dann halt eine seiner üblichen Promos. Er hat gefunden, was die Busser ihm zeigen wollten. Sister Abigail hat ihn darin bestätigt und dass für ihn ein neues Kapitel beginnt. Und dann sagt er wieder, folgt den Bussern und ihr sollt weglaufen, was er halt immer so sagt. Auf einmal geht das Licht aus. Was jetzt bei Bray Wyatt erstmal noch nicht so verwunderlich ist, doch dann ertönen die Glockenschläge. Und zwar die Glockenschläge, die jeder von uns kennt. Und auf dem Titantron erscheint das Antlitz des Undertakers, der dann Bray Wyatt mehr oder weniger herausfordert zu einem Match, nachdem er klargestellt hat, du hast wie sagt man es am besten, meine ewige Ruhe gestört. Du hast mein Zuhause, meine Werkstatt zerstört, entweiht, möchte ich fast sagen. Und jetzt werde ich dich unter die Erde bringen. Dann kommen noch die Druiden raus, haben einen Sarg mit dabei. Sargmatch, alles klar. WrestleMania. Passt. Gibt denn halt, wie immer, der Taker taucht auch nicht mehr auf bis WrestleMania. Das heißt, wir werden ihn vorher nicht weiter sehen. Bray Wyatt wird halt jede Woche wieder seine Promos abliefern. Vielleicht kommt auch mal ein Druide raus und der geht auf den Druiden los. Beam ist jetzt nicht ganz neue Sache, aber das ist so eine schöne Oldschool-Geschichte, das möchte man fast direkt machen. Vielleicht hört der Vince uns ja auch zu. Oder Triple H.
Oder
Ja.
beide.
Oder Stephanie auch noch, dann haben wir alle drei zusammen.
Alle drei zusammen.
Ja. Ja. Spulen wir mal vor zu WrestleMania, wo es denn zu diesem Match kommt. Das Match läuft denn ein bisschen, ich würde mal fast annehmen, aufgrund des Zustandes vom Taker darf man das Match auch nicht zu lange laufen lassen. Nach so, ich sag mal so irgendwo zwischen so an der 10-Minuten-Grenze, ist es denn schon relativ knapp, kann er den Tombstone zeigen und ist auf dem besten Weg, Bray Wyatt in den Sarg zu rollen. Doch dann passiert etwas, womit jetzt keiner gerechnet hat, denn da kommt auf einmal Brock Lesnar und verpasst dem Undertaker ein F5.
Was?
Rollt ihn in die Kiste. Bray Wyatt macht die Kiste zu und Bray Wyatt gewinnt das Match. Brock Lesnar, wo Brock Lesnar ist, ist Paul Heyman natürlich auch nicht sehr weit. Auch wenn er immer ein bisschen länger braucht für den Weg, weil, naja, er ist halt nicht mehr ganz so in Form, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nimmt sich dann das Mikrofon und sagt, beziehungsweise Brock Lesnar sagt dann, Taker, du hättest da bleiben sollen, wo du warst. Ich habe dich erobert, ich habe dich beendet. Jetzt bist du auch endgültig beendet. Was allerdings der Undertaker dann nicht so ganz stehen lassen möchte. Und ähnlich wie man es vielleicht von Royal Rumble 94 oder 93, mir ist gerade nicht ganz sicher, wo war das Sarg-Match gegen Yokozuna?
94.
94. Ja. Diesmal zwar nicht Marty Jannetty, der da als falscher Taker denn da irgendwo hochgezogen wird, weil das kann man ja heute dank der Monitore auch da schön darstellen. Ich glaube, Zack Ryder haben wir nirgendwo auf der Karte, dann macht er das vielleicht. Auf jeden Fall wieder schön Brimborium, die Druiden kommen raus, Rauch, Schwaden, Blitze, Donner und der Undertaker ist verschwunden. Der Sarg ist leer. Brock Lesnar und Paul Heyman gucken sich etwas verdutzt an. Bray Wyatt ist das scheißegal, er hat das Ding gewonnen. Der ist schon längst auf seiner Wolke neben Sister Abigail irgendwo in Louisiana schon wieder angekommen und der hat sich schon verwundert. Aber Brock Lesnar hat natürlich noch was zu tun, aber dazu kommen wir später.
Genau.
Denn als nächstes hatte ich ja vorhin die super Überleitung, meiner Meinung nach die Überleitung des Jahrhunderts. Jetzt kommt die 30-Mann-Battle Royal, wo es um die große Trophäe geht. Im Gedenken an Andre the Giant, die letztes Jahr ja Cesaro gewonnen hat. Und diesmal haben wir da auch wieder 30 Mann zusammengekriegt. Es ist uns nicht ganz leicht gefallen, aber wir haben es geschafft.
Naja, schwer war es auch nicht.
Ja, wenn man weiß, wie Google funktioniert, dann findet man auch raus, wer aktuell unter WWE-Vertrag ist und dann füllt sich so eine Liste relativ gut.
Ja.
Ja.
Wir brauchten sie, glaube ich, für 5 Namen am
Ja,
Ende.
weil wir uns
5 haben
nicht,
uns, glaube ich,
ja, ich
gefehlt, ne?
glaube ungefähr.
Ja.
Da waren wir uns ja nicht mehr ganz sicher. Als erstes haben wir auf unserer Liste Randy Orton.
So ist das. Und Jan, ich möchte nochmal sagen, Überleitung des Jahrhunderts, zumindest
Ja.
Niveau-Staubsauger-Überleitung des Jahrhunderts. Ja. Also gut war das nicht. Ja.
Ja, ich.
Egal, gut. Also Randy Orton und wie gesagt, vorhin schon Finn Balor.
Damit wir das NXT-Duo denn auch komplett machen, haben wir auch noch Bully Dempsey mit dabei.
Genau. Kane ist mit an Bord.
Extra für Mark haben wir natürlich auch Mark Henry mit drin, ne?
Genau. Big Show ist dabei.
Titus O'Neil hat es auch geschafft.
Ryback ist drin. Warum, wieso, weshalb, klären wir noch.
Dasselbe gilt für Eric Rowan.
Genau. Luke Harper ist mit an Bord.
Dann kommt natürlich Kofi Kingston, der Mann, der für die Battle Royale Elimination die Fastklappen berühmt ist.
Das stimmt. Und wo inzwischen Kofi ist, ist natürlich New Day nicht weit und deswegen auch Big E dabei.
Und Xavier Woods.
Dazu gesellt sich der immer etwas blass wirkende Sheamus.
Ja, der nicht ganz so blass wirkende Heath Slater.
Ich komme, wir hören auf mit dem Quatsch. Justin Gabriel ist mit an Bord.
Sin Cara haben wir auch.
Fandango?
Dann
Ja?
haben.
Was zu Sin Cara noch sagen?
Nein.
Nein, gut, Fandango habe ich.
Dann haben wir natürlich das Partytier. Curtis Axel.
Ja, tatsächlich ein Partytier aus Adam Rose.
Ja. Auch gerne zu dritt Party macht Diego.
Zusammen mit Fernando und El Torito, der ist aber nicht
Ja,
mit dabei.
dafür ist Darren Young mit bei. Und vielleicht würden sie mit dem Party machen.
Wer weiß.
Er stände drauf.
Und Jack Swagger ist auch mit dabei. Der macht auch Party mit.
Ja, und wer natürlich bei einer Party nicht fehlen darf, ist natürlich Y2J.
Natürlich. Der Ayatollah of
Genau
Rock'n'Roller.
so ist
Ja.
das.
Und wenn wir schon beim Party machen sind, brauchen wir auch einen Sänger und jemand, der das immer gut kann und Leute immer fragt, wie es ihnen geht und was überhaupt los ist, ist natürlich R-Truth.
Ja. Und für jede Party braucht man noch einen, der für das Wichtige da ist, nämlich für ein bisschen Arsch, also auch mal billiger dabei.
Und da Billy Gunn alleine sowieso nicht viel reden kann, brauche ich jemand, der für ihn redet und das war dann Battle Royale relativ unwichtig, aber Road Dogg ist trotzdem da.
Und extra für Devon Young haben wir auch noch Goldust eingeladen.
Extra für Devin Young. Und da Goldust nie alleine läuft, macht Stardust die 30er-Runde komplett.
Oh Gott, waren die Überleitung jetzt schlecht. Ja. Ja. Am Ende haben wir insgesamt bleiben 4 Mann übrig, nämlich Randy Orton, Mark Henry, Luke Harper und Sheamus. Luke Harper, der zu dem Zeitpunkt die meisten Eliminierungen geschafft hat. Er und Sheamus schaffen es, Randy Orton übers oberste Seil zu werfen und er landet auch mit beiden Füßen auf der Matte draußen und ist damit raus. Und nun muss sich Mark Henry gegen die, man kann fast sagen, Übermacht aus den beiden Herren mit viel Haar im Gesicht wehren. Aber nicht nur zu Marks Freude, also unserem Mark und dem Henry Mark, schafft es Mark Henry, sich gegen beide durchzusetzen und gewinnt das Ding auch.
Genau. Am Tag seiner Rückkehr, also wir haben ihn vorher nicht berücksichtigt sozusagen, ist ja auch noch verletzt, soweit wir wissen. Wüsste Mark wahrscheinlich noch genauer. Aber ja, Mark Henry kehrt zurück, kehrt als Face zurück, kriegt dadurch seinen Einzug, einer der wenigen auch in diesem Match. Vielleicht neben Randy Orton und noch Sheamus. Sheamus ist übrigens Heel. Und ja, Mark Henry gewinnt sozusagen sein Rückkehr-Match und kriegt damit auch, ja, würden wir sagen, endlich einen richtig großen WrestleMania-Moment. Denn das mit Ryback,
Ja,
ja, ist ein WrestleMania-Moment, aber nicht groß genug. Und Andre the Giant Memorial Battle Royal, auch mit dem Hintergrund da, dass Big Men gerade wieder so ein bisschen ja, beworben werden mit DVDs und all sowas, passt doch wunderbar.
damit haben wir den Mark glücklich gemacht. Also alle Marks im Zweifel.
Alle
Außer vielleicht
Marks,
die
die es
Smart
gibt.
Marks, aber naja gut, die kann man eh nie glücklich machen.
Das stimmt. Das stimmt sehr wohl. Gut, Dann gehen wir weiter auf der Card und im nächsten Match steht schon einer der absoluten Topstars aus der Attitude Era, denn The Rock wird es in einem US-Titelmatch mit Rusev zu tun kriegen. Warum US-Titelmatch? Weil es eigentlich relativ egal ist. Das ist die Erklärung. Auf der Road to WrestleMania ist halt Rusev weiterhin Rusev, besiegt alles, was ihm in die Quere kommt. Im Laufe der, ich glaube, ja, genau, vor Fastlane kehrt Sheamus zurück und es sieht so aus, als ob er sich gegen Rusev stellt. Es ist aber am Ende so, dass ein Match nicht zustande kommt, sondern die beiden sich eben, ja, mehr oder weniger outen, zusammenzuarbeiten unter der Vorherrschaft von Lana, die das halt arrangiert hat. Und deswegen halt eine Art Tag-Team kreiert zwischen Rusev und Sheamus, der damit das ist, was wir gerne sehen wollen, nämlich ein Heel. Und Lana hat einen weiteren Schützling in ihrem Kader, sozusagen. Die drei machen sich immer regelmäßiger über The Rock lustig, ohne dass der tatsächlich darauf reagieren kann, weil er halt nicht da ist. Genauso halt wieder 2 Wochen vor Raw selber. Und diesmal ist The Rock aber in der Halle, kommt entsprechend raus, vermöbelt Sheamus und Rusev und macht das kurz und knackig, sagt Rusev, wir haben ein Date bei WrestleMania, Titel kannst du aufs Spiel setzen oder nicht, ist mir egal, ich trete dir den Arsch. Und Rusev entscheidet das natürlich nicht, das macht das WWE-Präsidium und das Match wird auf ein Titelmatch festgesetzt, eben aus dem einfachen Grund, dass es relativ egal ist, denn The Rock gewinnt durch DQ. Dementsprechend also Rusev weiterhin US-Champion und wenig überraschend sein sollte, warum DQ. Denn ein gutes Match endet damit, dass eben Sheamus dazukommt, also nicht direkt dabei ist, sondern mit dazukommt im Laufe des Matches, also den Run-In macht und eben The Rock auch noch attackiert dafür, dass eben er ja vorher auch attackiert wurde und Rusev ja wahrscheinlich dabei war, gerade zu verlieren. Dementsprechend schützt er ja auch seinen Kumpel. Und endet also mit einem Sieg für The Rock, aber durch die DQ, Rusev bleibt Champion. The Rock kann sich feiern lassen, nachdem er sich wahrscheinlich wieder beiden entledigt. Und berühmten The Rock Siegerpose und alle sind glücklich, Musik läuft, alle chic. Gürtel braucht er eh nicht.
Oh. Das wäre was, was ich natürlich sehr gerne sehen würde, vor allem wenn es um Rusev geht. Rusev ist immer eine Bereicherung für jede Card. Lana fast noch mehr, aber das hat andere Gründe.
Und das könnte auch Rusev in diese Position heben, in der ihn viele schon sehen, als einen der kommenden Top-Main-Eventer. Neben Rollins und Wyatt. Vielleicht sogar der, den man da aktuell nennen sollte, auf der Heel-Seite.
Ja, wie man
Ja.
aktuell auf jeden Fall als Top-Heel der Company mitnennen muss, ist natürlich Brock Lesnar, der im nächsten Match steht und dagegen vielleicht das Top-Face der WWE aktuell antreten darf, nämlich gegen Daniel Bryan. Und das Ganze spielt sich relativ kurz und schmerzlos dahingehend ab, dass Daniel Bryan, also erstmal fängt es damit an, dass Brock Lesnar seinen WWE-Titel verliert. Wie das passiert, klären wir im Main Event. Aber er ist nach dem Rumble nicht mehr WWE Champion. Daniel Bryan hat das Ding, hat den Rumble nicht gewonnen, hat dadurch.
Spoiler-Alarm!
Ja. Jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht, danke sehr. War natürlich nur ein Scherz, ich weiß genau, wo es.
Extra für deinen
Ja,
Geburtstag.
ich weiß natürlich genau, wo es weitergeht, wenn ich die Stelle auf meiner Liste finde. Haha. Nein. Also, Daniel Bryan schafft es nicht, den Rumble zu gewinnen. Und nach dem Rumble kommt dann Brock Lesnar mit Paul Heyman raus und sagt relativ klar, entweder ich kriege jetzt hier sofort mein Rematch um den Titel, was mir zusteht, oder ich gehe. Und dann könnt ihr mich mal am Popo gern haben. Um es jetzt mal PG zu halten. Triple H sagt, nö. Bei Fastlane kannst du gerne, da können wir drüber reden, ob du da ein Rückmatch verdienst. Du müsstest dir das denn schon noch verdienen. Aber da könnten wir denn drüber reden. Sagen wir es mal so, das findet Brock nicht gut. Und wenn Brock es nicht gut findet, dann geht Brock.
Rock
Ja.
Smash.
auch den Hulk, wenn der da wäre. Aber wir haben nur DB. Der kommt nämlich später am Abend raus und sagt relativ freizügig, wenn er es nicht will, ich nehm's. Mir steht eh noch ein Match zu, denn ich habe ja den Titel nie verloren. Ein anderer, der sich auch denkt, hey, eigentlich habe ich auch nie mein Rematch One-on-One gehabt, ist Randy Orton, der dazukommt und sagt, also ich würde es auch nehmen. Ja, ist natürlich schlecht, weil Seth Rollins sagt sich, nee, also die Beten möchte ich jetzt nicht unbedingt. Noch ein Triple Threat Match schon wieder, muss nicht sein. Also entscheidet Papa Hunter, ihr tretet bei Fastlane gegeneinander an. Der Sieger, jetzt sage ich schon bei Fastlane, natürlich bei dem War selber gegeneinander an. Der Sieger kriegt bei Fastlane ein Match gegen den schon angesprochenen Champion Seth Rollins. Ja, und das Match gewinnt am Ende Daniel Bryan, weil jemand am Ende eingreift, eigentlich beide K.O. schlägt. Aber halt Daniel Bryan am Ende der ist, der als erstes wieder aufstehen kann und sich mehr schlecht als recht auf Randy Orton robben kann. Und da der Referee auch wieder da, auch da ist, zählt er durch. Daniel Bryan gewinnt, kriegt ein Titelmatch. Und Triple H ist nicht sehr erfreut. Sehr froh dann.
Völlig nicht.
Ja. Gut, Triple H wäre auch bei Randy Orton nicht sehr erfreut gewesen, aber naja, gut. Was soll's. Seth Rollins sagt sich, boah, ich bin eh der Beste. Ich krieg das hin. Spulen wir ein bisschen vor zu Fastlane, wo es denn das Titelmatch gibt. Das Match läuft eigentlich ganz gut für Daniel Bryan und es sieht so aus, als ob er das Ding gewinnen kann. Bis auf einmal ein Herr, nehmen wir jetzt mal an, einfach von der Körperform her, auftaucht in schwarzer Maske und Daniel Bryan attackiert während des Matches und damit ihm das Match kostet und Seth Rollins weiter Champion ist, Daniel Bryan den Titel nicht hat, was Daniel Bryan nicht gut findet, wie man sich vorstellen könnte.
Ja.
Kommen wir zum Raw nach Fastlane. Daniel Bryan ist etwas säuerlich. Und wenn der Herr der Spartes säuerlich wird, dann kann er auch mal ein bisschen böser werden. Das hat er bis jetzt noch nicht so häufig gezeigt. Aber er ist sich nie zu schade, auch die großen Hunde herauszufordern. In dem Fall dann Triple H, indem er nämlich rausgeht und sagt, Triple H, du willst mich hier wieder unten halten. Ich habe dich letztes Jahr bei WrestleMania schon besiegt. Wenn es das ist, was du willst, du kannst gerne ein Rematch haben. Und dann zeige ich dir, wo Bartel den Most holt. Wie man bei uns sprichwörtlich so schön sagt. Natürlich sagt er das nicht auf Deutsch, ist klar, und hat ein anderes Sprichwort, weil sonst versteht das der Amerikaner ja nicht.
The Battle the Most Cures.
Triple H kommt raus und sagt, nö, gegen dich trete ich nicht an. Du bist eh nur ein B-Plus-Player. Das hast du bewiesen letztes Jahr. Das mit dem Sieg bei WrestleMania war eh nur ein Flug. Und man hat ja gesehen, was danach passiert ist. Aber wenn du möchtest und dich beweisen möchtest, dann hätte ich da durchaus jemanden im Auge, gegen den du antreten könntest bei WrestleMania. Daniel Bryan ist dann halt, der nimmt jede Herausforderung an, auch wenn er nicht weiß, gegen wen, und sagt, mache ich. Später am Abend sehen wir noch ein Segment, das Backstage aufgenommen wurde, wo nämlich Triple H Paul Heyman zu sich ins Office gerufen hat. Und ihm gesagt hat, wenn Brock nicht bei WrestleMania auftaucht, dann geht da ein Vertragsbruch, denn in seinem Vertrag, der ist noch nicht vorbei. Also wirst du deinem Klienten sagen, bei WrestleMania hat er ein Match. Wenn er nicht auftaucht, wird es für ihn teuer. Und wenn er auftaucht und sein Match gewinnt, wovon wir jetzt beide ausgehen, sagt er natürlich zu Heyman, dann kann er haben, was er möchte. Sagen wir es mal so. Dann kriegt er auf Freifahrtschein, kann ein Titelmatch haben, wann immer er es möchte. Hat Triple H dann gar nichts dagegen. Und Paul Heyman fragt dann natürlich auch, ja, gegen wen geht's denn? Und da sagt Triple H, das erfährst du später. Denn Triple H ist ein Arschloch. Das, Haben wir ja schon häufiger mitgekriegt. Im Main Event Segment ruft dann Paul Heyman und auch Daniel Bryan zu sich in den Ring und sagt: Herzlichen Glückwunsch, Daniel Bryan, du trittst gegen Brock Lesnar an. Und weil das noch nicht genug war, als Daniel Bryan dann schon die Halle verlassen will und auch Paul Heyman gerade aus dem Ring gehen möchte, sagt er: Ach, übrigens, wer das Match verliert, der ist Geschichte. Der fliegt aus der WWE, wird sofort entlassen und hat dann seinen letzten Auftritt bei WrestleMania gehabt. Was dann beide mehr oder weniger entsetzt, sag ich mal, aufnehmen. Kommen wir zu WrestleMania. Brock Lesnar hatte ja schon einen Kurzeinsatz, in dem er einfach mal den Taker in den Sarg befördert hat und damit ihm die zweite Niederlage, wenn man so will, zugeführt hat, in Folge bei WrestleMania, weil eins reicht ja nicht. Das Match gegen Daniel Bryan läuft eigentlich so, wie man es fast ein bisschen erwartet. Daniel Bryan kann zwar mit seiner Schnelligkeit immer mal wieder Nadelstiche setzen, aber Brock Lesnar, den kriegst du halt nicht so schnell klein. Und mit seiner rohen Kraft und Gewalt ist er halt Daniel Bryan deutlich überlegen. Daniel Bryan schafft es mehrmals, sich daraus zu befreien, aus dem FU-Ansatz. Aber nach, sagen wir mal, so 10, 15 Minuten sieht es dann doch so aus, als ob bei ihm einfach die Kraft nachlässt. Denn irgendwann kann man der Naturgewalt Brock Lesnar, das hat auch ein John Cena schmerzhaft lernen müssen, kann man sich ihr halt nicht entziehen. Doch da passiert dann etwas, womit wir jetzt nicht unbedingt gerechnet haben. Das Licht geht aus. Das Licht geht wieder an. Brock Lesnar liegt auf dem Boden. Neben ihm steht eine Urne. Und Daniel Bryan robbt sich rüber, packt sich auf Lesnar drauf. Der Ringrichter zählt durch. Und Daniel Bryan gewinnt das Ding. Es wird wieder dunkel und auf einmal erscheint der Undertaker auf dem großen Bildschirm im Eingangsbereich und sagt: Von mir aus können wir das auch gerne, das wäre jetzt so minimale Veränderung, könnte man das auch Ganze nur per Audio machen, dass man eine Audiobotschaft einspielt. Und der Taker sagt dann: Lesnar, du hast den Krieg sozusagen angefangen. Ich habe ihn beendet, jetzt kann ich endlich in Frieden ruhen. Also denn in seinen Worten, I can rest in peace. Und das, meine lieben Damen und Herren, ist dann wirklich das letzte Mal, dass wir vom Undertaker gehört haben werden. Außer es passiert ein Wunder. Und
Nächstes Jahr aber WrestleMania in die Hall of
ja,
Fame.
zum Beispiel. Ja.
Sehr gut. F5, nicht FU, ist mir aufgefallen.
Ja.
FU ist Attitude Adjustment und ist der böse
Naja, der
Jonathan.
Ansatz ist der gleiche,
Aber
von daher passt das schon.
das stimmt. Aber über diesen FU-Mann, der inzwischen natürlich das ganze Ding Attitude Adjustment nennt, kommen wir jetzt, denn John Cena steht im nächsten Match und sein Gegner ist Dolph Ziggler. Und vielleicht ist es die Ansetzung, die am ehesten für ja, Augenzwinkern gesorgt hat, als wir vorhin die Card vorgelesen haben. Ein bisschen muss ich den Kredit hier abgeben an Sven. Denn der hat mich so ein bisschen auf den Dampfer Cena gegen Ziggler gebracht. Als Einzelmatch, ich hatte es nämlich als Tag-Match. Ich hatte Cena und Sting gegen Ziggler und Hunter. So, und da wir aber uns, wie gesagt, im Vorfeld Gedanken gemacht haben und Jan hatte Matches und ich hatte Matches, habe ich am ehesten gesagt, okay, kein Problem, machen wir anders. Und deswegen wird es ein Einzelmatch und deswegen Cena gegen Ziggler als Einzelmatch auf der WrestleMania-Card. Wieso, weshalb, warum? Ist eine Cena-Story, also ist sie ein bisschen ausführlicher, was, denke ich, einfach Sinn macht. Cena verliert beim Rumble durch Eingriff eines maskierten Mystery-Mans, kommt Jan nachher im Main-Event zu. Wer das gewonnen hat, habt ihr schon gehört. Ich erkläre jetzt, was mit dem Mystery Man passiert. Könnt ihr euch natürlich jetzt in dem Sinne dann schon denken. Aber wir erklären es alles. In den Folgewochen versucht Cena herauszufinden, wer ihn attackiert hat. Matches ergeben sich daran gegen Kane und Big Show, die aber ausgeschlossen werden können, weil sie eben zu jedem Zeitpunkt woanders waren. Also man könnte jetzt sagen, okay, WWE-Logik, die sind sowieso größer als der andere da war. Aber es ist ja, wie gesagt, WWE-Logik und deswegen muss Cena selber herausfinden, dass es derjenige nicht ist und kann ausschließen, dass es Kane und Big Show sind, werden besiegt, fertig. 2 Wochen vor Fastlane kommt Hunter zum Ring, also Triple H, während einer Cena-Promo und unterbricht eben genau diese Suche und sagt: Keule, eigentlich hast du ganz andere Probleme. Erinnerst du dich an die drei Leute, dass du schuld warst, dass diese drei eigentlich ihr Leben verloren haben, dass du ihr Leben zerstört hast, denn du bist schuld, dass sie ihre Karriere in der WWE verloren haben. Und natürlich ist die Rede von Ryback, Eric Rowan und Dolph Ziggler. Und dementsprechend bekommen bei Fastlane diese drei Männer die Möglichkeit, sich ihren Job zurückzuverdienen, gegen eben den Mann, der dafür verantwortlich war, dass ihre Jobs überhaupt erst weg waren, gegen John Cena. Das Ganze in einem Gauntlet-Match. Jetzt machen wir sagen, okay, Cena gewinnt einmal, dann ist das Ding sowieso durch. Nein, selbst wenn Cena gewinnt und damit einer der drei sozusagen seinen Job nicht wieder bekommt, kommt trotzdem der nächste und es wird definitiv drei Matches geben und wir brauchen drei Sieger. Und Hunter sagt dann eben noch: Cena, in diesem Match kannst du beweisen, ob du wirklich der Gutmensch bist, über den alle von dir denken und du selber von dir denkst, oder ob du eben doch nur der Egomane bist, wie wir alle wissen, dass du es bist, denn du hast es in der Hand, du kannst dich auch hinlegen und die Leute brauchen dich nur pinnen und sie hätten ihren Job. Zurück. In der Woche vor Fastlane tauchen Ryback, Rowan und Ziggler auf. Vorher wird ein Match festgelegt zwischen John Cena und der Authority, 1 gegen 4 Handicap-Match. Die Gegner sind Kane, Big Show und J&J Security. In dem Match greifen Ryback, Rowan und Ziggler ein, aber Ryback und Rowan turnen gegen Cena. Ziggler verteidigt Cena aber. Sozusagen schlagen Cena und Ziggler Ryback und Rowan in die Flucht. Und Cena kann das Match am Ende dann mit einem doppelten Attitude Adjustment gegen J&J Security auch tatsächlich gewinnen und lässt sich zusammen mit Dolph Ziggler, der immer noch keinen Job hat, wieder feiern und der typische John Cena halt. Bei Fastlane selber, das Gauntlet-Match, wie gesagt, Erklärung, egal ob Cena gewinnt oder verliert, das Match geht auf jeden Fall weiter und es kommt der nächste. Es beginnt mit Ryback. Den schafft John Cena. Es geht weiter mit Rowan. Den schafft John Cena auch. Und mein wichtiger Mann ist natürlich Dolph Ziggler, wenn wir das Match entsprechend auf der Mania Card haben. Und das Match gewinnt er natürlich nicht. Hat aber ein bisschen mehr Hintergrund, denn während des Matches kommt Triple H mal wieder zum Ring. Ist vorher. Ich habe irgendwie einen Authority-Mitglied, hätte ich überhaupt gerne über das ganze Match ringside, der irgendwie Timekeeper oder sowas ist, dass Cena immer so ein bisschen abgelenkt ist von allen. Ist mir relativ egal, wer es am Ende macht. Einer, der relativ wenig zu tun hat an diesem Abend, wäre vielleicht Kane. Der ist nur in der Battle Royale drin. Big Show auch nicht unbedingt, aber Kane ist Authority-Figur mehr als Big Show ist. Von mir aus setzen wir Kane an den Zeitnehmertisch. Dass also immer jemand so ein bisschen da ist, um Cena so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Hunter kommt also während des dritten Matches raus. Ryback und Rowan wurden besiegt, haben also ihren Vertrag nicht wiederbekommen. Und Ziggler schafft das am Ende aber dadurch, dass Hunter Cena ablenkt, dadurch ja, das Attitude Adjustment, was vorher Ziggler verpasst wurde, nicht zum Pin genutzt werden kann, dass also Ziggler Zeit gibt, sich aufzurappeln. Und in dem Moment macht Triple H diese Evolution-Geste: Daumen hoch, Daumen runter. Und während es den Daumen runter gibt, setzt das Zigzag von Dolph Ziggler an John Cena, der damit gewinnt und sich als der maskierte Mann seit dem Royal Rumble und bei Raw und überhaupt outet und dementsprechend Dolph Ziggler auf längere Zeit schon Teil der Authority, der Mystery Man, der maskierte Mann, der halt schon jetzt mehrere Matches pro Authority entschieden hat und outet sich als dieser, jener, welcher und kriegt sich sozusagen dadurch seinen Vertrag über einen Sieg gegen John Cena zurück. Im Laufe nach Fastlane haben wir ja, wie gesagt, noch 4 Wochen Zeit. Ist es tatsächlich dann auch so, dass die Übermacht sogar noch größer ist, denn auch Rowan und Ryback stellen sich heraus als unter Vertrag genommene Wrestler der Authority, was natürlich die Authority noch größer macht. Seth Rollins, Kane, Big Show, wir haben Luke Harper mit drin, Dolph Ziggler, Eric Rowan, Ryback, Hunter, Steph, J&J Security. Und das sind, wie viel, 8, 9 Mann. Das haben wir wirklich eine Obermacht. Und der eine, der dagegen steht, ist John Cena. Aber im Laufe der weiteren Road to WrestleMania und auch direkt von der Ausgabe nach Fastlane an, stellen sich sowohl Randy Orton als auch Daniel Bryan, als auch Dean Ambrose, als auch Roman Reigns an die Seite von Cena. Nicht zwangsläufig, um für Cena einzutreten, sondern gegen die Authority. Und Matches daraus kann man bauen, wie man will. Sind alle relativ unwichtig, was hier passiert, denn der Zweck ist, das Match zu schaffen zwischen John Cena und Dolph Ziggler für WrestleMania. Und das findet natürlich entsprechend auch statt. Haben wir also jetzt John Cena gegen Ziggler, der begleitet wird von Luke Harper und von J&J Security. Das wird wichtig, denn in dem Match selber ergreifen J&J Security dann ein bei WrestleMania. Werden der Halle verwiesen, diese ganze Verwirrung um das Halle verweisen, nutzt Luke Harper aus, um John Cena seine Spinning Clothesline zu verpassen und bis dahin ein relativ, ja, abwechslungsreiches und ausgeglichenes Match auf die Seite Ziggler zu drehen. Und Ziggler rappelt sich ebenfalls in der Zeit wieder auf, verpasst ähnlich wie bei Fastlane wieder einen überraschten John Cena, den Zigzag, und der Sieg für Dolph Ziggler gegen John Cena bei WrestleMania 31 und damit schon die Hausnummer abgegeben für die Authority an diesem Abend. Ja, aber es sollten ja jetzt, also die, können wir schon mal sagen, die vier Matches, die wir jetzt haben, also das und die nächsten drei, sind Authority-relevant. Alle. Und das wird also eine, ja, Authority-WrestleMania. Ja, oder so. Oder zumindest haben sie es im Vorfeld versucht, als solche aufzubauen. Ja, und Ziggler, Rollins, Hunter, Steph, alle stehen in wichtigen Matches. Natürlich werden alle ihre Gegner zerstören. Ja, Promos dazu die schreiben sich von alleine. Ja, und ja, Dolph Ziggler gewinnt gegen John Cena auf der wichtigsten Card des Jahres. Und da wir danach ein bisschen Luft brauchen, haben wir uns hier den Spot für die Hall of Fame überlegt. Dass also, wenn die Wrestler, die am Vorabend in der eigentlichen Ruhmeshallenaufnahme aufgenommen werden, sich präsentieren dürfen, vorgestellt werden, und es den einen Auftritt von Howard Finkel im Jahr gibt, der diese Wrestler ansagen darf, das wird auch sehr schön. Und wir haben sowohl die Namen derer, die aufgenommen werden, als auch die, die sie aufnehmen werden. Beginnend mit, und das meinte Jan vorhin schon, der eine, bei dem wir sehr wahrscheinlich richtig liegen und vielleicht auch mit dem, der ihn aufnehmen wird. Man hört da Dinge munkeln. Randy Savage wird aufgenommen von Hulk Hogan.
Ja, und damit der Celebrity Ring nicht ausstirbt, naja, das ist ein bisschen schwierig, weil unser Celebrity leider schon verstorben ist, ist nämlich Andy Kaufman, der von Jerry Lawler aufgenommen wird. Kriegt
Genau.
halt auch Zuwachs und wahrscheinlich der Zuwachs, der eigentlich da schon seit Jahren reingehören würde.
Also schon mal vorweg, wir haben eine etwas kontroverse Hall of Fame. Ja, wir haben nämlich drei Aufnahmen, die aus politischen Gründen nicht passieren können, werden, warum auch immer. Ja, Andy Kaufman ist eine, denn da gibt es ja schon seit Jahren hinweg von Jerry Lawler die Arbeit daran, den aufzunehmen. Haben wir gerade bei Chaka ja auch besprochen. Und deswegen nehmen wir ihn trotzdem auf, weil wir ihn da gerne hätten. Ja. Genauso hätten wir da gerne Demolition. Also Axe und Smash, die könnten theoretisch von der Ascension aufgenommen werden. Wir haben uns aber für Animal entschieden, also von der Legion of Doom, Wegbegleiter. Und ja, zu einem gewissen Grad auch Grund dafür, dass es Demolition überhaupt gab. Ja, also Animal, der ehemaligen Road Warriors und Legion of Doom nimmt Demolition, Axe und Smash auf.
Ja, von Tag-Team-Legenden kommen wir jetzt zu Legenden des Leichtgewichts und des japanischen Wrestlings im Allgemeinen, nämlich Jushin Thunder Liger, dem vielleicht
Genau.
bekanntesten und größten Star, den Japan je hervorgebracht hat. Zumindest was die Bekanntheit in den USA angeht. Wenn ich jetzt nicht komplett Stuss erzähle. Sagen wir es mal so in den letzten 20, 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob.
Ja, es wird schon allgemein, vielleicht stimmt, es einfach eine unheimliche Figur, ne? Also das Gimmick des Jushin Liger ist halt riesigstens.
Und als Aufnehmenden haben wir uns dafür Sting entschieden, weil halt beide damals bei der WCW, die kennen sich im Zweifel auch schon seit, sind dann 20 bis 25 Jahre. Das Ding kann halt Englisch. Das ist bei den meisten Japanern dann schwierig.
Den kann halt Englisch,
Ja.
das ist gut. Ja, ich habe ja die Möglichkeit gehabt, Jushin Liger letztes Jahr zu treffen und das habe ich, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal erzählt. Das ist so der eine Wrestler bisher gewesen, bei dem ich wirklich daneben gestanden habe und ich wusste, was ich sagen soll. Nicht zwangsläufig der Sprachbarriere wegen, weil er kann halt Englisch, aber was willst du mit dem reden? Also, das ist so, puh, ja, ist einfach unheimlich geil, Jushin Liger und als die Musik ertönte, dieses dadadadin, ja, das ist Gänsehaut pur gewesen und einer der Momente für mich aus dem letzten Jahr Wrestling, im Euro-Wrestling-Bereich und überhaupt. Richtig, richtig cool und den würde ich gerne in der Hall of Fame sehen. Und jemanden, den ich ebenfalls sehr gerne in der Hall of Fame sehen würde und jetzt von jetzt an wird es kontrovers, na, gut, noch eine Ausnahme, aber die nächsten beiden, die ich mache, sind auf jeden Fall sehr kontrovers und das ist Jim Cornette. Der Mann mit dem Tennisschläger, mit dem Tennisracket, geht also in die Hall of Fame. Und ja, wir wissen, ist nicht unbedingt realistisch, aber es sind schon andere Höllen zugefroren im Wrestling. Und wir haben eine Hall of Fame gesetzt, die wir gerne sehen würden. Leute, die es irgendwie auch verdienen, dahin zu gehören, die da reingehören. Wahrscheinlich würde Jim Cornette ablehnen, wenn es dazu kommen würde. Um das Ganze noch ein bisschen kontroverser zu machen, lassen wir das Ganze durch Paul Heyman aufnehmen. Ja? Das hätte einfach, also, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe vorhin zu Jan gesagt, das ist geil, das will ich sehen. Ja? Und genau das habe ich dabei. Jim Cornette wird aufgenommen und Paul Heyman hält die Rede. Also, das hat für mich puren Gold-Status-Faktor. Ja? Und zwei der besten Talker im Business, der eine mehr im Rant-Bereich, der andere vom Kreativen, beide sind unheimlich kreativ. Zwei meiner ganz persönlichen Lieblinge, was den kreativen Part angeht, dazu Vince Russo. Dann haben wir die drei, ja, und Vince McMahon darf man nicht vergessen. Aber das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr gerne sehen würde. Also, Jim Cornette wird aufgenommen durch Paul Heyman.
Einer, der es mit dem Kreativen durchaus mal auch versucht hat, zumindest in der WCW und damit kläglich gescheitert ist, ist der gute Diesel, also Kevin Nash, der natürlich von Razor Ramon Scott Hall eingeführt wird in die Hall of Fame. Hall
Genau.
letztes Jahr, dieses Jahr Nash. Vielleicht sogar das Realistischste von den Sachen, die wir dabei haben.
Kann sogar sein, ja. Weil wir haben gedacht, wir nehmen extra wieder nicht Kevin Nash auf, weil wahrscheinlich, oder davon gehen wir aus, werden entweder die Outsiders oder die NWO aufgenommen und dementsprechend gehen Scott Hall und Kevin Nash irgendwann auch noch in die Hall of Fame. Aber WWE-relevant sind Diesel und Razor Ramon. Und klar, Hall und Nash waren später auch nochmal als NWO da, aber relevant her waren sie als Ramon und Diesel und deswegen gehen diese beiden Gimmicks in die Hall of Fame und die NWO geht. Und deswegen geht Diesel alleine. Erklärung. Und der letzte Mann für die 2015er Hall of Fame von uns ist der Honky Tonk Man. Warum das unrealistisch ist, ist einfach der Grund, dass Honky immer wieder ablehnt. Er ist unzufrieden mit der Ausrichtung der WWE, ist unzufrieden mit der Ausrichtung der Hall of Fame an sich. Ist einer derer, die am lautesten gegen den Celebrity Ring sprechen. Und ja, möchte da nicht hin und gehört da aber hin als längster IC-Champion aller Zeiten. Haben wir auch gerade bei Chaka drüber geredet am letzten Sonntag. Und ja, der Honky Tonk Man wird aufgenommen vom aktuellen Intercontinental Champion, der dadurch entsprechend die Lücke schließt zwischen dem längsten und dem aktuellen. Entsprechend Bad News Barrett, der ja zu dem Zeitpunkt noch IC-Champion war, wie ihr wisst, inzwischen ja nicht mehr, weil bei WrestleMania selber dann ja Sandow das Ding gewinnt. Aber Barrett ist da noch Champion und deswegen Bad News Barrett nimmt den Honky Tonk Man auf. Und damit haben wir eine WWE Hall of Fame Class of 2015. Macho Man Randy Savage, Andy Kaufman, Demolition, Jushin Liger, Jim Cornette, Diesel und Honky Tonk Man.
Von einigen Herren, die wir da gerne sehen würden, zu zwei Herren, die da auf jeden Fall früher oder später reinkommen, nämlich Sting und Triple H, die als nächstes auf der Card stehen. Und die Geschichte ist relativ einfach erzählt. Triple H hatten wir ja vorhin schon, dass zum Beispiel Daniel Bryan gesagt hat, nö, gegen dich trete ich nicht an. Und wir hatten ja auch ebenfalls bei Daniel Bryan, dass er bei Fastlane, sagen wir es mal so, etwas, ja, unglücklich kann man nicht mal sagen, sondern nachgeholfenerweise den WWE-Titel da nicht gewonnen hat. Und was zu dem Zeitpunkt ich noch nicht verraten habe, nach dem Match natürlich geht da die Authority auch weiterhin auf ihn los. Und Der Rabe macht Krähe und es kommt nicht Raven.
Ah, ich dachte schon.
Um den.
Den habe ich übrigens auch so ein bisschen auf dem Radar für die Hall of Fame. Jan, realistische Ansetzung für 2015. Denn ich glaube, man wird irgendwas
Ja,
ECWiges bedienen.
wäre durchaus.
Ja. Haben wir zumindest erwähnt, wenn es passiert, Heard It First on Wrestling Talk Radio.
Tommy Dreamer, der macht auch alles. Wäre auch sonst so eine Alternative. Ja.
Ja. Auch zwei, die auf jeden Fall reingehören,
Ja.
ne? Irgendwann,
Das ist
früher oder
auch wieder so ein
später.
klassischer Fall. Früher oder später abwarten, Tee trinken.
Genau. Haben wir heute noch
Ja.
nicht gesagt.
Ja. Gut. Sting am Ende von Fastlane, um Fastlane auch so ein bisschen mit einem leicht positiven Bild sozusagen abzuschließen, rettet halt Daniel Bryan, wo Triple H dann auch schon nicht so begeistert von ist. Und nachdem war dann eben beim Raw nach Fastlane vor allem die Geschichte mit Daniel Bryan und der Ansetzung von seinem Match gegen Brock Lesnar haben. Und Triple H verkündet hat, dass der Verlierer des Matches aus der WWE rausgeschmissen wird, hat er an dem Abend noch nicht ganz fertig. Denn jetzt ruft er noch einen Mann heraus, nämlich Sting. Und er sagt relativ einfach, du hast jetzt schon zweimal sozusagen meine Pläne gestört. Du kommst jetzt gefälligst hier raus, sonst oder wie das halt im Wrestling allgemein so ist, ja,
Or
or
else.
else. Und wir fragen uns häufiger, ja, was wäre, wenn? Aber das sollte nicht passieren, denn diesmal passiert das auch, Sting kommt raus. Und Triple H geht ihn relativ deutlich an, was er sich denn denkt bei der ganzen Sache. Und jetzt kommt ein längerer Monolog von Sting. Ja, ich bin genauso gespannt wie ihr. Denn, ja, vor allem, ob ich den Monolog jetzt zusammenkriege. Sting fängt erstmal damit an, dass er sagt, also nachdem Triple H ihn auch gefragt hat, warum er eigentlich überhaupt hier ist, sagt Sting halt, dass er schon mehrfach liegen hat untergehen sehen aufgrund von Entscheidungen der Oberen. Und gerade wenn es darum geht, junge Leute in unten zu halten, hat er da so einige Erfahrungen gemacht und daher könnte er es auch nicht ganz verstehen, warum Triple H zum Beispiel bei Daniel Bryan da immer so ein Fass aufmacht. Er braucht sich ja nur mal daran erinnern, wie es bei ihm 20 Jahre zuvor gewesen ist, als ein gewisser Herr Jean-Paul Levesque in der WCW angetreten ist. Und was passiert ist, nachdem man ihm zwar nicht in der WCW, sondern in der WWE denn endlich eine Chance gegeben hat, wo er heute steht. Und gerade in der WCW wäre ja er nicht der einzige Name gewesen. Es gibt da ja viele Namen, die jetzt Beispiele dafür her dastehen könnten, was passiert, wenn man Leute, die unten gehalten werden, denn mal machen lässt. Zählten noch so ein paar Beispiele auf, wie zum Beispiel ein Mick Foley, ein Stone Cold Steve Austin, damals noch Stunning Steve, auch ein Chris Jericho, der in der WCW ja niemals über den Midcard-Bereich hinausgekommen ist und dann nicht nur der größte Midcard-Champion, also Intercontinental Champion der WWE geworden ist, sondern der erste Undisputed Champion, mehrfacher WWE-Champion und eine Legende des Sports, möchte man fast sagen. Natürlich auch ein Eddie Guerrero, weil Eddie muss man bei sowas natürlich auch erwähnen, der immerhin in der WWE zu vielleicht einem der beliebtesten aller Zeiten geworden ist und heute immer noch schmerzlichst vermisst wird. Lange Rede, kurzer Sinn, erzählt halt ein paar Leute auf und sagt dann auch ein paar Beispiele für Leute, die halt in der WWE und vor allem von Triple H so lange schlecht behandelt werden. Auch ein Dolph Ziggler erwähnt er da, der so lange schlecht behandelt wurde, bis er halt im Falle von Dolph Ziggler das macht, was Triple H gerne möchte. Und naja, wie gesagt, am Beispiel der WCW, das funktioniert meistens nicht, obwohl die WCW geendet ist. Das wissen wir alle. Nur mit dem Unterschied zur aktuellen Lage, dass es da niemanden gäbe, der denn das Wrestling sozusagen fortführen könnte, weil es einfach keinen Konkurrenten der Größe gibt, der die WWE dann aufkaufen könnte, abfangen könnte. und den Leuten dann einen Job geben könnte. Triple H sagte, wie er halt so ist, als ob hättest du mich wirklich so für so dämlich, sag ich mal, wie die Herren, die damals in der Verantwortung zum Beispiel bei der WCW waren, und sagt dann, aber du denkst, du könntest das besser. Sting sagt, ich weiß, ich kann das. Und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Es kommt die Herausforderung. Sting sagt, ich kann dir das gerne beweisen, wenn du das möchtest. Sag mir wie, wo, wann. Und ich mach das. Und Triple H sagt, wenn du hier Macht haben möchtest, Entscheidungsgewalt haben möchtest, musst du erstmal an mir vorbei. Und an mir vorbeikommen geht nur in einem Match. Das ist schon immer so gewesen, wird immer so sein. Und wenn du mich bei WrestleMania besiegst, dann kannst du den aktuell nicht vergebenen Posten des General Managers haben und dich um das Tagesgeschäft sozusagen bei Raw, vielleicht auch SmackDown, das kann man dann noch sehen, ob man Sting für beides kriegen kann, kann er halt das machen. Und damit haben wir dann das Match. Das Ding am Ende auch gewinnt. Juhu! Nach 10 Minuten House Running. Also einmal quer durch die Arena. Nein, ist ein Scherz, weil das Ding ist so groß, wenn das Ding da einmal rumläuft, dann ist der so kaputt. Dann würde das schon nach 50 Sekunden aus sein. Nein, wird halt ein Brawl. Sagen wir es mal so, wie es ist. Am Ende gibt es den Scorpion Death Drop. Etwas überraschend. Triple H ist geschlagen. Wir haben einen neuen General Manager für Raw, zumindestens. Und wir haben den ersten Auftritt von Sting in der WWE in einem Match bei WrestleMania mit einem Sieg. Was wollen wir mehr? Genau, Damenwrestling.
Baut er mit Überleitung. Und der Ehemann war gerade schon da und hat verloren, also kommt jetzt auch Stephanie dazu, denn Punk ist nicht da. So, der musste irgendwie rein, der war jetzt auch schlecht, aber der war deswegen auch gut. Also AJ Lee gegen Stephanie McMahon. Und das ist neben der Cena-Story eben so mein Hauptaugenmerk dieses Mal gewesen, weil ich eigentlich das Match würde ich sehr gerne sehen. Wenn ich selber entscheiden kann, wie ich das Match sehe, habe ich mich für folgende Variante entschieden. AJ kehrt bei der Raw-Ausgabe eine Woche vor Fastlane zurück. Ist überraschende Teilnehmerin einer Divas Battle Royal, bei der natürlich, wie eigentlich fast immer, die Siegerin Nummer 1 Herausforderin auf den Divas-Title ist. Bei Fastlane selber gibt es dann entsprechend das Titelmatch Nikki Bella, die beim Rumble ihren Gürtel erfolgreich gegen Bree, Nettie und Paige verteidigen konnte. Dabei verletzte sich Natalya, wird später wichtig. Also Fastlane-Titelmatch, AJ gegen Nikki. Nikki gewinnt das Match durch die Hilfe von Stephanie McMahon, die sich dadurch für die Hilfe von Nikki beim SummerSlam revanchiert. Ja, macht sogar zu einem gewissen Grad Sinn. Beim Raw darauf gibt es eine Ansetzung von Nikki gegen Paige, denn Paige will sich dafür rächen, dass ja beim Rumble, also einen guten Monat vorher, Nikki Bella Natalya verletzt hat. Und die bis heute nicht wieder wresteln kann. Deswegen also eine Ansetzung Paige gegen Nikki. Und diesmal hilft AJ durch Ablenkung und deswegen gewinnt Paige den Gürtel, was entsprechend dazu führt, dass sich AJ an Nikki rächt für den Vorabend bei Fastlane. Zwischen Nikki und AJ ist das Ding natürlich nicht wirklich durch, denn es gibt ein Match um den Nummer 1 Herausforderer in der Folgewoche. Denn Richtung Fastlane, Richtung WrestleMania will man das natürlich aufbauen. Dann, dass der Sieger Nikki gegen AJ auf Paige trifft, das haben wir inzwischen ja geklärt, ist nachher ganz anders gekommen. Und jetzt kommt die Erklärung, wieso, weshalb, so rum es anders gekommen ist. AJ gewinnt klar, doch Stephanie unterbricht die Feier, weil sie sagt: Mädchen, du hast kein Titelmatch gewonnen, sondern ein Match gegen mich. Und denn wir haben da noch was zu klären. Und deswegen gibt es halt wiederum in der Folgewoche ein Rededuell zwischen Steph und AJ, was sich auch mehr oder weniger wieder selbst schreibt. AJ kann Boss Lady mit unterbringen, was einfach cool ist. Und Stephanie ist einfach als Heel richtig, richtig gut. Und deswegen glaube ich, ein Rededuell zwischen Stephanie McMahon und AJ wäre mit Potenzial eine der besten Diven-Promos, die wir ha hätten. Ja. Und das würde ich sehr, sehr gerne sehen. Und da Steph aber nicht durch ist mit Entscheidungen und da sie ja auch Authority ist, kann sie Dinge verändern. Und sie sagt, damit das Match eben auch bei WrestleMania richtig, richtig fair bleibt, gibt es einen Special Referee und das ist Nikki Bella. Und deswegen haben wir sie alle untergekriegt. Relativ dichte Entwicklungsphase. Also ich habe jede der 8 Wochen zwischen den Damen besetzt. Erst um den Titel, dann kommt AJ zurück, dann die Titelwechsel zu Paige, dann die Verletzung mit Natalya, dann kommt Naomi mit dazu, Alicia Fox und nebenher läuft halt die wichtige Geschichte zwischen Steph und AJ. Also die Damen auf meiner ganz persönlichen Road to WrestleMania in dem neben Cena und der ganzen Entwicklung um Shield, glaube ich, sogar die wichtigste Entwicklung. Ja, denn was Jan gerade gesagt hat mit Sting, ergibt sich von mehr oder weniger alleine und der Rest braucht alles Aufbau. Und deswegen mal wieder ein bisschen Hauptaugenmerk auf die Damen und ich glaube, mit den Matches, die dabei rauskommen können, gar nicht so schlecht. Also, Fast Forward to WrestleMania, ist ja bloß noch ein bisschen hin. Eine Woche vorher gibt es und hier kommt es. Jan, ich hoffe, du hast keine Vertragsunterzeichnung zwischen AJ und Stephanie McMahon, die halt dann mit Nikki Bella als Special Referee festgesetzt wird. Natürlich auch, genauso wie sonst auch. Bei jeder Vertragsunterzeichnung läuft nicht alles klar, die prügeln sich. Wird aber relativ schnell von den Refs geklärt und wir haben WrestleMania AJ gegen Stephanie McMahon gegen Nikki Bella und der vorher als neuer General Manager ernannte Sting wird hier ein kleines bisschen wichtig, denn Nikki Bella zählt einen Fast Count von Stephanie McMahon und gewinnt dadurch offensichtlich das Match. Aber die erste Entscheidung vom neuen General Manager Sting ist: Das geht so nicht. Das ist nicht in Ordnung, was ihr hier macht. Verweist Nikki Bella der Halle, entzieht ihr den Posten als Special Referee. Stephanie völlig entrüstet. Sting hat einen richtigen Ref dabei, einen der Standard-WWE-Refs, wer auch immer es dann ist, egal. Match wird neu angeläutet, dauert nicht lange. AJ gewinnt, weil Steph im Black Widow aufgibt. Und damit gewinnt AJ Lee gegen Stephanie McMahon im Co-Main-Event von WrestleMania 31.
Und wenn wir den Co-Main-Event haben, muss danach natürlich noch ein Main-Event folgen. Und da der WWE-Titel noch nirgendwo mit dabei war, kommen wir dazu jetzt. Und anfangen tut die Geschichte beim Royal Rumble, wo wir ja, das ist ja kein, da mussten wir uns nichts überlegen. Das Match gibt es ja. Das Titelmatch zwischen Seth Rollins, Brock Lesnar und Juan Cena gibt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende schafft es, macht Brock das, was Brock kann, nämlich Cena kaputt. F5 will Cena covern. Da kommt ein Typ in schwarzer Kleidung aus dem Publikum gehüpft. Von hinten schmeißt Lesnar einfach raus. Rollins, der anscheinend nicht weiß, was gerade vor sich geht, springt einfach auf Cena drauf. Der Referee zieht durch und wir haben einen neuen WWE-Champion. Entweder davor oder danach, je nachdem, wie die WWE das macht, gibt es natürlich auch noch das Rumble-Match, was ja beim Royal Rumble durchaus Sinn macht. Und da haben wir, kommt es zur folgenden Situation, dass nämlich am Ende der gute Roman Reigns, Dean Ambrose und Big Show noch im Match sind. Und Big Show von beiden rausgeworfen wird. Nun ist das Problem, Big Show hat Aggressionsprobleme anscheinend. Weil, wie ist es sonst zu erklären, dass er so häufig seine Seiten wechselt von Heel zu Face? Eindeutig hat er seine Emotionen nicht ganz unter Kontrolle. Also, was macht Big Show natürlich, der das nicht so geil findet? Jetzt keine Chance auf den WWE-Titel zu haben, der geht einfach wieder in den Ring. Zeigt eine Double Clothesline gegen beide, während die und schmeißt damit beide gleichzeitig übers oberste Seil, wo wir jetzt ein Problem haben, weil jetzt haben wir halt zwei Leute, die gleichzeitig als letzte eliminiert wurden. wo jetzt das Problem ist, wie das denn so ist, ne? Royal Rumble unter anderem 94 und ich glaube auch 2000, wo es damals The Rock und Big Show waren, die am Ende rübergegangen sind. Da gab es aber, naja, egal, was denn halt passiert. Du hast einen Referee, der hält Ambrose für den, der als letztes rausgefallen ist. Ein anderer sagt, Reigns hätte das Ding gewonnen. Ja, nur ist guter Rat teuer. Bei Raw kommt es dann halt zu der Situation, dass die beiden werden halt dann, Triple H sagt, ich habe mir das Material nochmal öfters angeguckt. Ja, sind halt beide gleichzeitig raus. Nur haben wir ein Problem, weil beide haben das Ding gewonnen. Ich habe das Board of Directors hat das nochmal bestätigt. Beide kriegen ein Titelmatch. Aber da wir noch nicht mal wissen, wer der Champion ist, müssen wir jetzt die Entscheidung, wie wir das genau handeln, bis nach Fastlane verschieben. Aber damit ihr nicht jetzt dumm rumsitzt, sage ich mal, die Zeit, bekommt ihr ein Match. Juhu! Nämlich ein Tag Team Match. Gegen Big Show und Kane. Ja. Bei Fastlane gibt es dann das Match Big Show und Kane gegen Roman Reigns und Dean Ambrose. Und am Ende hält Dean Ambrose Kane so ein bisschen zurecht, damit Reigns Anlauf nehmen kann und den Superman Punch zeigen kann. Das Problem ist, Big Show zieht Kane einfach weg und der Punch landet im Gesicht von Dean Ambrose. Am Ende kann Roman Reigns trotzdem den Spear zeigen gegen Kane und Big Show und das Match für sein Team gewinnen. Er hilft dann auch Ambrose wieder hoch und sagt, tut mir leid, Ambrose ist wohl ein bisschen angesäuert, aber sagt, naja, komm, kann ja mal passieren, wir haben gewonnen, alles schick. Wie Matze euch ja vorhin schon gesagt hat, schlagen die beiden sich natürlich auch auf die Seite von Cena so ein bisschen und haben dann mehrfach noch Tag Team Matches in der Folgezeit bis WrestleMania. Aber erstmal ist natürlich die Frage, ja, gegen wen geht's denn nun? Aber das hatten wir ja vorhin schon geklärt, Daniel Bryan und Seth Rollins. Seth Rollins kann seinen Titel verteidigen, wieder durch etwas, sagen wir es mal so, unglückliche Umstände. Oder glückliche Umstände im Falle von Seth Rollins oder für Seth Rollins behält er halt seinen Titel. Und nun haben wir immerhin den Champion, der dann feststeht für WrestleMania. Und wir kommen dann halt dazu, dass die beiden halt mit Seth Rollins gegenüberstehen. Ja, was machen wir nun? Triple H hat dann den Vorschlag, naja, einer könnte ja das Titelmatch bei WrestleMania haben. Die könnten sich ja beide einigen. Einer kriegt das Match, der andere kriegt halt ein Match etwas später. Finden jetzt beide nicht ganz so geil, weil halt WrestleMania Main Event wäre schon irgendwie nicht schlecht. Ja. Da haben die beiden natürlich eine bessere Idee. Vor allem Dean Ambrose hat da eine richtig gute Idee und sagt, ja, warum machen wir nicht eigentlich ein Triple Threat Match? Ich meine, Seth, du gewinnst ja gerne mal Triple Threat Matches. Da bräuchtest du ja eigentlich keine Angst davor zu haben. Roman Reigns stichelt dann auch in dieselbe Wunde rein und naja, wie es denn so kommen muss, Seth Rollins hat auch leichte Temperamentsprobleme. Das scheint bei der Authority irgendwie, naja, wer weiß, vielleicht ist da etwas im Wasser oder im Champagner. Man weiß es nicht. Unüberlegterweise sagt er dann, okay, machen wir so. Triple H ist nicht so begeistert, aber da Rollins halt gesagt hat, ja, machen wir so, sagt er, jetzt hast du dir die Suppe ingebrockt, du musst sehen, wie du da das denn auslöffelst. Weil ich habe ganz andere Sorgen. Ja, und schon haben wir ein Match bei WrestleMania im Main Event, der WWE-Titel, den Seth Rollins gegen Dean Ambrose und Roman Reigns verteidigen soll. Und springen wir wieder ans Ende des Matches. Dean Ambrose hat Seth Rollins schon mehrfach, sag ich mal, am Rande der Niederlage, nur leider ist er halt noch so ein dritter Mann, der im Zweifel das Cover unterbricht. Ambrose schon während des Matches so öfters mal so ein bisschen ungehaltener geworden, sagen wir mal so, seine Stimmung. auch seine Attacken gegen Reigns werden, ja, wie im Englischen sagt man, vicious, härter. Ja, es sieht so ein bisschen so aus, als ob Ambrose vielleicht ein bisschen überschnappen könnte oder ausklingen könnte, wie auch immer. Vielleicht hat er dasselbe Wasser getrunken wie bei der Authority. Seine Zündschnur wird immer kürzer. Springen wir noch ein Stück weiter ins Match, im Match zum Finish, wo dann nämlich Folgendes passiert. Seth Rollins bekommt den Finisher von Herrn Ambrose ab. Nur leider ist da wieder ein Herr Reigns, der einfach Dean Ambrose umspeert und sich auf Herrn Rollins draufpackt. Und das Cover geht durch bis 3. Damit haben wir einen neuen Champion, einen neuen WWE-Champion, Roman Reigns. Seth Rollins rollt sich dann nach draußen, ist ein bisschen fertig mit den Nerven und fängt schon fast an zu heulen. Während Roman Reigns dann erstmal Dean Ambrose wieder hochhilft, ihm die Hand reicht. Mit der einen Hand Handshake, mit der anderen Hand hat er halt den Gürtel und sagt, hey, wird schon wieder, ich gebe dir auch mal ein Titelmatch oder irgend sowas, was man halt sich denn da so sagt. Ja, nun leider findet Herr Ambrose das nicht so ganz so geil. Und als Roman Reigns, der mit dem Publikum ein bisschen feiern will, rollt sich Ambrose raus, schnappt sich einen Stuhl, rollt sich wieder rein und steckt einfach mit dem Stuhl zu. Damit haben wir schon mal einen Heel-Turn von Herrn Ambrose. Nun gibt es etwas, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben. Herr Rollins hat immer noch seinen Koffer. Weil den hat er ja nie gebraucht. Und das wird jetzt wieder interessant, weil halt die beiden Jungs von J&J Security den Koffer dem guten Herrn Rollins reichen und sagen, ey, guck mal, da liegt einer rum. Du hast hier was, möchtest du nicht vielleicht? Referee ist auch da. Rollins rein, Coward Reigns, neuer WWE Champion und damit auch aus WrestleMania als Champion rausgehend, Herr Seth Rollins. Und damit hätten wir nicht nur einen Turn, einen Zweititelwechsel in einem Match, wenn man so will, sondern auch das erste Mal, dass ein Koffer bei WrestleMania eingecasht wurde. Drei Sachen auf einmal, besser als jedes Ü-Ei.
Zwei zusammen.
Ja. Auch hier wieder vielleicht ein bisschen Overbooking am Ende. Aber ich find's geil.
Ja, das ist ja normal, dass wir ein bisschen overbooken und das soll ja auch so sein. Ja, also wir haben ja nicht das Ziel, zwangsläufig realistische Cards zu bieten, sondern einfach unterhaltsame, die uns in der Theorie Spaß machen. Ob sie dann wirklich in Bild und Ton auch so Spaß machen würden, ist ja eine ganz andere
Ja,
Geschichte.
das
Ja.
ist.
Aber ich glaube auch jedes Mal aufs Neue merkt man eben auch, dass es manchmal gar nicht so leicht ist. Ne? Dass man eben überlegt, okay, also bei mir ist es aufgefallen, als wir Stück für Stück Namen zusammensetzten oder Matches zusammensetzten und dann Namen durchs Raster fielen, weil kein Platz mehr war. Ja? Und das sind Leute, die ich unheimlich gerne sehe. Und jetzt mal so als Beispiel dafür, wenn das böse, böse Internet ja immer kritisiert, warum ist der nicht dabei? Das ist doch einer der Besten und so. Ja, und selbst wir, also Jan und ich, die das genauso sehen wie ihr, ja, haben keinen Platz, weil man das am Ende einfach so macht, dass man die großen Namen, die man zur Verfügung hat, auch wirklich benutzt. Ja, und dann ist eben, das Be Beispiel ist eben bei mir Luke Harper. Ja, natürlich will ich ihn auf der WrestleMania-Card sehen. Wir haben ihn ja drauf, aber eben nur in einer Nebenrolle. Zwar am Ende siegbringend für seinen Kumpel, aber kein Einzelmatch, ja? Und das ist so, ne? So ein bisschen schade, aber das ist wahrscheinlich das Problem, vor dem auch irgendwann das WWE-Booking-Team steht, denn es ist eben nur so viel Platz auf der WrestleMania-Card.
Weiteres Beispiel ist da ja auch ein Randy Orton, wo man einfach sagen
Genau.
muss, ne, wo hätten wir den jetzt da noch mit reinschmeißen sollen?
Genau.
Ist halt immer nur.
Deswegen halt Nebenrollen. Aufbau für die eigentlichen Matches. Er wäre halt nicht unwichtig, genauso wie Sheamus. der halt dann ein bisschen für Furore sorgt an der Seite von Rusev und da so eine neue Macht sich aufbaut gegen die Authority oder nebenher. Ja, die sind ja nicht Teil dessen, sondern sind so eine andere Heel-Macht, eben so ein Zweiergespann, die aber auch relativ gewaltig wäre. Und die restlichen, die alle nicht wirklich wichtig waren, also Big Show, Kane, wie gesagt, Orton, das sind alle, die sind auf der Road selber wichtig, um die eigentlichen Matches, die wir dann haben, zu verstärken. Ne? Und ja, das ist, denke ich, auch ein Problem, was die WWE am Ende hatte. Und deswegen gibt es halt auch bei WrestleMania oftmals Multi-Man-Matches. Ja? Aber ich denke, wir haben es trotzdem ganz gut gemacht, dass wir nämlich, sagen wir mal, den 2, 4, genau, die letzten 6 Matches sind Einzelmatches. Also, der Main Event jetzt nicht, ja. Aber darüber hinaus, also Undertaker, Rusev, also als Sieger jetzt, Bray Wyatt, Rusev, Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Sting, AJ und im Main Event dann halt als Triple Threat gewinnt dann am Ende doch Seth Rollins, obwohl ja vorher Reigns gewinnt. Aber deswegen gibt es halt oft auf einer WrestleMania-Card eben auch Multi-Man-Matches, weil alle irgendwie Platz finden brauchen. Oder es gibt eben wirklich so eine Battle Royale, wo alles andere reinkommt, damit jeder seinen Paycheck bekommt. Ihr kriegt euren Einzug, den vielleicht nicht alle sehen werden, weil es on Tape nicht mehr zu sehen ist oder so. Aber ihr werdet euren WrestleMania-Moment haben. Ja? Und das zeigt auch immer wieder, das machen wir jetzt zum dritten Mal, haben wir das jetzt gemacht. Und ja, jedes Mal aufs Neue, ne?
Ja. Das ist
Mal sehen.
die Tradition, setzt
Schade.
sich fort. Jetzt muss halt Vince und Triple H nur noch zuhören. Und dann, ja gut, jetzt wäre es wahrscheinlich dann schon zu spät, weil die Weichen beim Rumble, das ist wahrscheinlich schon geplant.
Ach, Jan, also, kennst du dich, du bist doch nun schon jahrelang WWE-Fan, ja? Als ob wir nicht, selbst wenn wir Samstagabend eine Idee haben, ob das nicht Sonntag noch durchgesetzt
Ja.
wird. Ja, komm.
Stimmt, hast recht.
Ne? Also, wir haben Montag, das ist, Leute, liebe WWE, wir geben euch 6 verdammte Tage Zeit, euch bei uns zu melden. Und dann schreiben wir euch gerne, ich habe das alles aufgeschrieben, ich kann euch gerne das ganze Skript schicken, was wann zu machen ist. Und ihr müsst es wohl noch darstellen. Spaß!
Ich weiß
So.
nicht.
Nein,
Ah.
natürlich. Also auf Dauer, das auch schon mal, auf Dauer traue ich mir nie zu Booker zu sein. Ja? Also für eine Zeit lang hat man Ideen, ja, aber auf Dauer ist das ein Bärendienst. Fakt, ja. Und das Internet macht es sich oft viel, viel, viel zu leicht zu sagen, aber ich könnte das doch besser. Ja, jeder könnte es besser, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, und du wirst nie für alle eine Aufgabe finden. Du wirst für Lieblingswrestler was farben und genau das soll ein Booker ja nicht. Der soll keinen Lieblingswrestler haben. Er soll objektiv die Rollen verteilen. Und deswegen bei mir zum Beispiel einer meiner WWE-Lieblinge, Luke Harper, fällt durchs Raster. Leider. Aber ist eben das, ja, Negative am Booker sein. Und deswegen wollen wir es natürlich auch relativ realistisch zeigen. Und denn ich glaube, Jan, trotzdem, wir haben eine anständige Card für WrestleMania
Ja, das
gebaut.
auf jeden Fall.
Ne? Und um das nochmal zusammenzufassen, machen wir es jetzt direkt mit den Siegern und sagen euch entsprechend nochmal die WrestleMania-Card, die wir auf WrestleMania 31 haben. Und so gab es in der Pre-Show ein NXT Tag Team Match, was Sami Zayn und Hideo Itami gegen Adrian Neville und Tyler Breeze gewinnen konnten. Jan, soll ich weitermachen? Wollen wir das so machen, wer
Ja,
welche
da
Matches
ich mir die
hatte,
Sieger
oder?
nicht immer mit aufgeschrieben habe jetzt.
Ja, dann machen wir es einfach so. Dann nimmst du deine und ich nehme meine und dann passt das. Dann gab es ein Tag Team Titelmatch, was The Masters of the Universe, also Cesaro und Tyson Kidd, gegen die ehemaligen Champions, die Usos, Jimmy und Jay, gegen die Ascension, Connor und Victor gewonnen haben. Erstes Match auf der WrestleMania Main Card war ein Intercontinental Title Match zwischen damals Champion und The Miz und Damian Sandow, der erstmals wieder als Sandow auftrat und das Match auch in sehr, sehr kurzer Zeit gewinnen konnte und damit neuer IC-Champion wurde. Im nächsten Match ging es um den Divas-Title, ebenfalls ein Triple-Threat-Match und das gewann Paige als Champion ins Match gehend, als Championess rausgehend. Herausforderer waren Brie Bella und
Als
Naomi.
nächstes haben wir dann ein Sarg-Match, das Bray Wyatt gegen den Undertaker gewinnen könnte. Und darauf folgend die 30 Mann Andre the Giant Memorial Battle Royale, die Mark Henry gewinnen könnte.
Genau. Dann gab es ein US-Titelmatch zwischen Champion Rusev und Herausforderer The Rock, welches The Rock durch Disqualifikation gewinnen konnte. Aber Rusev bleibt natürlich Champion, weil der Titel kann nur durch Pin oder Aufgabe im Ring
Genau
wechseln.
so ist das. Als nächstes darf Daniel Bryan gegen Brock Lesnar in einem Der Verlierer muss die WWE verlassen Match, wie es Carsten Schäfer so schön sagen würde, gewinnen.
Carsten Schäfer Name-Drop. Sehr gut. Nächstes Match. Dolph Ziggler gewinnt gegen John Cena und schließt damit den wichtigen Aufbau alle gegen die Authority zu einem gewissen Grad für Ziggler ab.
Als nächstes,
Dann Hall of
genau.
Fame-Aufnahme, können wir ganz kurz nochmal sagen. Randy Savage, Andy Kaufman, Demolition, Jushin Liger, Jim Cornette, Diesel und der Honky Tonk
Genau.
Man.
Dann haben wir Sting, der Triple H besiegen darf und damit neuer General Manager wird.
Was im nächsten Match direkt wichtig wird, denn er macht schon ein entschiedenes Match, was Nikki Bella als Special Ref entschied, für Stephanie McMahon gegen AJ Lee rückgängig und setzt das Match als Neustart an. Und diesmal kann AJ Lee gegen Stephanie McMahon
Ja,
gewinnen.
und damit kommen wir zum Main Event, zum WWE-Titelmatch. Seth Rollins gegen Dean Ambrose gegen Roman Reigns und Reigns kann erst das Match gewinnen und damit den Titel. Aber Seth Rollins hat noch seinen Koffer, casht den Koffer ein, nachdem Dean Ambrose geturnt ist gegen Reigns und ihn niedergeschlagen hat mit einem Stuhl und holt sich den Titel direkt wieder zurück. Und damit weiterhin wieder, wie auch immer das denn gewertet wird, WWE Champion Seth Rollins.
Genau. Und damit haben wir als Champions aus WrestleMania gehen, Tag Team Gürtel, sind bei dem Masters of the Universe IC Titel, bei Damian Sandow Divas Title, bei Paige US Title nach wie vor bei Rusev und der World Title eigentlich, kann man sagen, nach wie vor bei Seth Rollins. Genau. Das ist unsere WrestleMania 31 Card und Ergebnisse und die Road to eben dieser WrestleMania. Und jetzt seid ihr gefragt, denn ihr müsst jetzt sagen, bitte mit Auftrag, hat euch das gefallen? Würde euch diese Card unterhalten? Und könnt auch gerne eure Cards dazu packen, was ihr so für Ideen habt und irgendwas vielleicht verbessern, wo wir vielleicht auch irgendwo einen Denkhaken haben. Manchmal fällt der ja auch gar nicht auf, dass irgendwas gar nicht möglich ist, weil blub, aber ne, alles mal ein bisschen Feedback geben auf ja, unsere WrestleMania-Card.
Genau so ist das. Feedback ist immer gut. Und
Genau.
etwas, was ich schon bei Chaka gemacht habe, ist nämlich ein kurzes Werbesegment, bevor wir denn fertig sind. Falls ihr Chaka nämlich nicht gehört habt, Rocket Beans, die Jungs hinter, die ehemaligen Jungs, wenn man so will, hinter Game One, haben jetzt einen eigenen Twitch-Kanal. Läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und wenn ihr vielleicht Bock habt, ein schönes T-Shirt euch zu kaufen und vielleicht sogar ein T-Shirt mit einem Motiv, zum Beispiel von Herrn Eduard Laser, und was die Jungs nicht sonst noch alles an Formaten und Figuren schon erschaffen haben, gibt auch Tassen, Kissen etc. pp. Unter rocketbeans-shop.de. Und wenn ihr da als Aktionscode Loot Rocket Beans eingebt, Loot wie im Englischen LOOT und dann Rocket Beans hinten dran, alles ein Wort eingibt, könnt ihr auch noch 10% sparen. Bis Ende Februar ist dieser Code gültig.
Jan kriegt bestimmt noch mehr Prozente, weil er das so oft
Nein,
sagt.
ich mache das nur, weil ich die Jungs super finde und es für unterstützenswert halte.
Ich finde die auch super, weil das ist so meine Zeit gewesen, wo ich, ja, damals
Ja.
Giga halt. Also, ich meine, als Nerd hat man Giga geguckt. Und da lief es auch immer am Wochenende, Freitag, Samstag, lief es immer den ganzen Abend und die ganze Nacht. Und wie oft habe ich das trotzdem geguckt, obwohl ich eigentlich längst hätte schlafen wollen, sollen, können, müssen, haben, sein, ist. Ganz viel weiter einsetzen, damit es Sinn ergibt. Und ja, dieses neue Rocket Beans Format ist das, oder ist, ja, ich glaube, was Giga am nächsten kommt.
Kann man so sagen.
Ja, die ganzen Zwischenprojekte kann man zwar sagen, sind alle gut gewesen. Ich habe auch hier dieses Format mit den Filmen. Wie hieß denn das, was sie da
Kino
gemacht hatten?
Plus?
Nee.
Ach, Audioflick meinst du? Das.
Kann sein, dass das hier. Nee, da saßen die einfach nur in. Da saßen hier Eddie und Nils, glaube ich, war das. saßen einfach nur in Drehstühlen und haben über Filme und Serien
So, nee,
geredet.
das.
Ah, wie hieß denn das? Aber das habe ich auch geguckt. Und da gibt es auch das Nebenprojekt dazu mit den Spielen, wo dann Dennis und Bulli wahrscheinlich geredet haben. Und das war, also das war alles, ich habe das alles über die Jahre hinweg verfolgt. Aber für mich ist dieses Rocket Beans das Format, was Giga damals dem Format als solches, vor allem auch das ganze Team wieder zusammen, am nächsten kommt. Das finde ich sehr schön. Ja. Das kann man immer mal zwischendurch gucken. Wenn du Bock hast, 24 Stunden, ich meine, das ist nun mal den ganzen
Ja.
Tag, kannst zwischendurch gucken. Wenn dir danach ist, mach's halt dran. Ja. Und, ja. Jan, ich werde auch nochmal aufgreifen, genauso wie beim letzten Mal. Werbung! Denn auch ich habe einen Twitch-Kanal und den könnt ihr unter twitch.tv/matzeoes gucken. Ich sende nicht 24 Stunden am Tag, ich sende eher so 24 Stunden im Jahr, aber auch was. Ja. Ne, ist
Es
da.
ist da. Vielleicht, kommt da ja mal noch was.
Irgendwann bestimmt, ja. Und haben wir ja schon gesagt, Richtung WTR-Podcast überlegen wir auch zu Twitch zu gehen. Aber das kriegt ihr alles die nächsten Monate auf jeden Fall mit. So, das war's.
Das war's.
Das war ich, das war ich, das war's. Jan hat noch 1,5 Stunden Geburtstag. Deswegen wollen wir ihm noch ein bisschen Ruhe gönnen.
Alles
Ja.
für die Hörer, alles für das Vaterland.
Ist genauso verrückt wie ich. Ich habe auch an meinem Geburtstag gepodcastet.
Ja.
Nur die Harten kommen in den Garten. Oder so.
Ja, ich glaube
Weiß ich
so
nicht.
ungefähr.
Macht. Ja, macht zwar in diesem Fall keinen Sinn, aber keine Sinn, ja. Ist richtig so an der Stelle. Keine Sinn ohne N. Ist absolut richtig so. Ja. So, bevor wir weiterreden und immer weiter Quatsch reden, ja, auch das passiert bei Rocket Beans sehr viel. Da kann man die perfekte Überleitung passieren. Ja, danke, dass ihr so mit dabei wart. Jan, schön, dass du mit dabei warst, auch obwohl Geburtstag war. Ich hatte dir gesagt, du musst nicht, aber du wolltest ja trotzdem, weil du gesagt hast, Samstag ist eh die Feier. Also nicht, dass ihr da draußen jetzt denkt, hier, ich habe den guten Mann gezwungen. Nein, alles freie
Ja.
Entscheidung im Rahmen dessen, was eben freie Entscheidung werden kann.
Genau so ist das.
Ja. Schön. Gut, Jan, dann verabschieden Sie sich und ich hau die letzten Wörter hinterher und dann gibt's am Donnerstag Opening Bell zum Royal Rumble 2015 und spätestens am Sonntag Chaka, die Wrestling Show.
Und ich bin wieder dabei.
Bye bye.
Ja. Beim zweiten hoffentlich auch nüchtern. Sonst muss.
Wehe, wenn nicht, drohender Finger. Siehst du ihn? Ich zeige es aber mit dem anderen Finger auf den drohenden Finger, damit man es recht sieht. Ja, drohender Finger und zeigender Finger auf den drohenden Finger. Das ist doppelte Kombination. So. Also, Leute, danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.